Und schon ist wieder eine HBL-Saison in den Geschichtsbüchern. Glückwunsch in den Norden, THW Kiel zum 23. Mal deutscher Meister. Wahnsinn, was die in der Rückrunde nochmal rausgefeuert haben. Quasi unbesiegbar gewesen und die Rekordmeisterschaft ausgebaut. Genauso Respekt und Glückwunsch nach Magdeburg mit den Verletzungsproblemen. Champions League-Quali geschafft, Meisterschaft lange spannend gehalten, Riesenleistung. Und dann hat sich ja gestern noch entschieden, die Recken fahren nach Europa, das haben sie gestern klargezogen und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil ich schon eine sehr positive Überraschung der Saison finde, dass die Recken das gepackt haben. Mit Renas Uschins, der noch ein ganz junger Kerl ist und doch trotzdem schon Stammspieler. Ganz spannendes Mindset, der Typ. Werdet ihr gut kennenlernen heute. Ein ganz junger, ganz talentierter Handballer mit unglaublich hohen Ambitionen und der hat ja also noch gar nichts hinter sich. Für den geht es ja gefühlt jetzt erst richtig los, wenn man so will. 20. Juni startet die U21-Weltmeisterschaft bei uns hier in Deutschland. Und da spielt er als Kapitän der deutschen U21, die Top-Favorit auf den Titel ist. Haben wir uns darauf geeinigt, hat er auch so angenommen, diese Rolle. Da spielt er natürlich ganz, ganz eine ganz große Rolle, war jetzt Doppeltrolle, ne? Ist auch egal. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. Die Saisonabschlussfolge, es ist wirklich schon wieder soweit, präsentiert die DKB und wir hätten gerne, dass ihr mitmacht. Bei der Wahl zum DKB-Spieler der Saison. Die Auswahl für euch, Niklas Landin im Tor und im Feld, könnt ihr wählen zwischen Samuel Zehnder, Aaron Mensing, Kisli Christiansson, Matthias Gitzel, Hans Lindberg und Johannes Goller. Alter Schwede, haben wie geile Handballer in dieser Liga. Renas Uschins, ganz spannender Typ, in jungen Jahren aus Lettland rübergekommen nach Deutschland, inzwischen ganz schnell den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wie war seine Jugend in Magdeburg und warum setzt er sich inzwischen ganz, ganz hohe Ziele? Das fand ich zum Beispiel spannend. Darüber haben wir geredet. Genauso über seinen Blick auf das, was wir im deutschen Jugend- und Juniorenhandball vor allem so an Ausbildung brauchen. Ganz, ganz spannender Typ mit riesigem Selbstbewusstsein. Der traut sich echt schon mit seinen jungen Jahren ganz, ganz viel zu sagen. Das hat er getan. Ganz viel Spaß bei der Abschlussfolge von Hand aufs Herz für diese Saison mit Renas Uschins. So, und schon sind wir wieder bei der letzten Folge der Saison angekommen. Ich freue mich sehr, dass ich einen bei mir habe, der aber noch eine ganze Menge vor sich hat. Diesen Sommer, da steht noch so ein kleines Turnier an, über das wir unter anderem sprechen werden. Und jetzt habe ich schon die erste große Aufgabe, seinen Namen richtig auszusprechen. Renas Uschins. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Renas, schön, dass du da bist. Moin.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Hab den Podcast selber lange verfolgt und jetzt bin ich hier. Das freut mich sehr.
Hast du eine Lieblingsfolge?
Tatsächlich nicht direkt, nein. Also ich fand alle wirklich sehr unterhaltsam. Hat mir mal Spaß gemacht zuzuhören, egal ob beim Einschlafen, bei der Wäsche machen oder wo auch sonst.
Bei wem bist du am schnellsten eingeschlafen? Wer war der größte Langweiler in diesem Podcast?
Die habe ich immer fein bis zum Ende gehört.
Sehr gut. Ich sehe schon, dich kriegt man nicht so leicht. Bist jetzt schon ein sehr guter Diplomat in jungen Jahren. Renas, bist du denn eigentlich fit? Ich meine, nach so einem letzten, also wir nehmen am, das muss ich vielleicht erst vorher sagen, wir nehmen am Montag nach dem letzten Spieltag auf. Also du hast vor nicht mal 24 Stunden das letzte HBL-Spiel der Saison gespielt. Der fällt ja schon immer eine Menge ab und Kollege Pefnow hat mich ja gestern aus dem Zug noch angerufen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur in Kiel, sondern auch im Hannoveraner Zug nach Hause ein paar Bierchen oder so gab. Bist du fit? Ging es noch lang gestern?
Es ging halt noch so lang, wie die Zugfahrt ging, also halt 4,5 Stunden. Mhm. Saßen wir zusammen, hatten wir zum Glück zwei Vierer nebeneinander, zwei Vierersitze. Mhm. Und da haben wir uns einfach gut gehen lassen nochmal, ja, klassischen letzten Stunden in einer Mannschaft. Ja. Mit bisschen klar Kaltgetränken und guter Stimmung vor allem. Also gerade mit unserem Erfolg, Platz 6, war natürlich die Stimmung sehr, sehr gut.
Ja, ich meine, das muss man ja schon sagen, ihr habt ja auch richtig was zu feiern, ne? Also jetzt vielleicht nicht wie die Kieler die Meisterschaft, aber ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Ich glaube, Hannover hat sich ja einmal international qualifiziert, das war aber in der Corona-Zeit und ist dann nicht angetreten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das heißt, ihr habt Geschichte geschrieben. Ihr werdet ja die Ersten sein, die es dann auch wirklich durchziehen, wenn ich richtig bin, oder? Das ist doch ein Grund zum Feiern.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich das dritte Mal, dass wir antreten, meine ich. Ach, also auf jeden Fall.
Okay.
Genau. Da war noch, haben die noch in der Swiss Life gespielt, in der Swiss Life Hall, in der kleinen Halle in Hannover. Ja, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, aber ich meine auch gehört zu haben, dass dann die dritte Teilnahme ist.
Geil, ich sehe schon. Also keine 3 Minuten rum habe ich mich schon wieder blamiert. Ich erinnere mich an kein international. Ach doch, aber ich glaube, European League gab es schon mal. Okay, ich weiß nur, aber stimmt das zumindest? Hast du das noch im Kopf, ob die nicht einmal sich qualifiziert haben, aber dann nicht antreten konnten? Ich glaube,
genau,
dann ist Melsung nachgerückt.
Stimmt, ja.
Das gab es auch mal, ne? Dann ist das irgendwie vor allem bei mir hängen geblieben. War es eigentlich nochmal, ich habe natürlich am Ticker immer so ein bisschen geguckt, wie es ausgeht, aber wie war euer letztes Saisonspiel? Ihr hattet ja sozusagen Fernduell mit Hamburg um Platz 6 und es war ja klar durch den Füchse-Sieg in der European League, dass wenn ihr es durchzieht, dann reicht Platz 6 auch für internationales Geschäft. War das, ich glaube, es stand auch mal unentschieden oder sogar einen hinten so zur Halbzeit? Es war schon nochmal eng, ne?
Ja, genau. Also wir hatten schon größtenteils die Führung gehabt, immer mit 2, 3, 4 Toren. Haben aber auch Stuttgart dann mal schnell rankommen lassen, wieder auf Unentschieden. Aber ja, du hast halt natürlich gemerkt, jetzt geht es wirklich nochmal um was. Da hat man schon an der Atmosphäre gemerkt, ist vielleicht ein bisschen nervöser nochmal. Aber ja, wir haben es dann im Endeffekt gut gezogen und du musst erstmal ein Auswärtsspiel bei jedem Bundesligisten gewinnen und da waren wir echt froh drüber und ja, haben uns wirklich super belohnt für die Saison.
Welche Belohnung gibt es von Christian Prokop oder von Sven-Sören Christoffersen? Ich weiß nicht, wer da die Prämien ausgibt. Gibt es eine Europaprämie?
Es gibt tatsächlich noch ein paar Tage länger Urlaub. Also,
ach cool.
Wir starten, glaube ich, am 18. Also bekommen halt noch ein paar extra Tage. Wobei bei Justus und mir, wir spielen ja die WM. Wir können sowieso noch eine Woche länger im Urlaub sein, ja.
Ah, okay. Ach, das heißt, du hast dann sozusagen gar nichts. Also 18. Juli startet der Rest und du startest dann am 25. Kommst du
ja
mit dazu?
24. sowas, ja. 24. Ja, 25. Okay. sind wir dann auch dabei.
Ja. Wobei du hast ja, also jetzt hast du schon angerissen, du hast ja, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Gehst du jetzt eigentlich überhaupt in eine Sommerpause? Oder ich meine, in der Woche geht es ja schon los. Du brichst, glaube ich, morgen schon zum Lehrgang auf. Ist das richtig?
Ja, heute tatsächlich schon.
Ach, heute schon.
Genau, heute Abend geht es nach Basinghausen. Zum Glück ist es gleich neben Hannover, also habe ich keine weite Anreise. Aber ja, wir trainieren noch die Woche ganz normal, bereiten uns auf die WM vor, haben noch ein Testspiel, wenn ich mich nicht täusche. Am Samstag und ja, dann geht es schon Dienstag in den WM-Start, ja.
Nicht, dass ich das jetzt wirklich vergleichen will, aber ich habe ja dadurch, dass ich immer an euch dranhänge sozusagen, ist mein Kalender ja auch so ein bisschen der Kalender, wie halt die Ligen so spielen. Ne? Ich fange immer ein bisschen früher an mit Fußball, aber wenn ich jetzt überlege, wie fertig ich jetzt nach dieser ganzen Saison bin, ehrlich gesagt, wie packst du das denn? Also du hast jetzt auch eine ganze Saison in den Knochen und du hast ja inzwischen, ist ja auch nicht mehr wie in Magdeburger Zeiten, dass du mal ein bisschen mitspielst, sondern du bist ja ein ganz wichtiger Teil in dieser Mannschaft. Du hast jetzt gar nicht frei und musst jetzt eine WM spielen. Fühlst du dich überhaupt frisch dafür oder bräuchst du eigentlich Sommerurlaub?
Nein, ich fühle mich wirklich sehr, sehr frisch. Ich hatte ja auch leider 2 Verletzungen, 2-mal Muskelfaserriss, einmal im Oberschenkel und einmal im Adduktor. So dass ich auch nicht so abgenutzt bin, sage ich mal. Ich habe jetzt die letzten 2 Ligaspiele noch mitgemacht und ja, davor halt viel, viel pausiert und viel Reha gemacht und mich eher fit gemacht jetzt für den Sommer.
Okay.
Also das ist ein kleiner, positiver Effekt.
Okay,
zumindest.
Gut. Das heißt, da musste Hannover ein bisschen drunter leiden, aber Deutschland könnte davon profitieren sozusagen. Von deiner Verletzungsmisere.
Ja.
Okay.
Genau, aber wichtig ist auch wieder fit zurückzukommen, dass auch dann Hannover profitiert von der ganzen Reha, dass ich dann wieder voll fit in der Mannschaft bin, ja.
Ja, die brauchen dich, definitiv. Nächstes Jahr, vor allem wenn dann Doppelbelastung ist. Lass uns gerne mal vorausschauen auf dieses Turnier. Für dich ist es ja, also so ein richtig, richtiges Heimspiel, Ne? Also es sind, glaube ich, zwei der Vorrundengruppen in Deutschland, wenn ich richtig bin. Und die, in der ihr spielt, ist ja in Hannover. Macht das alles irgendwie ein bisschen leichter?
Auf jeden Fall besonderer, ja. Gerade für mich Hannover und Magdeburg, eigentlich schon zwei Heimspiele mehr oder weniger.
Ja,
Freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, da sehen wir, oder Justus und ich, wir sehen da wirklich viele bekannte Gesichter, und dass wir da halt im Nationalmannschaftstrikot auflaufen können und eine WM spielen können, das ist halt schon was Besonderes. Und gerade mit der Rolle als Kapitän,
ja,
ist nochmal eine Riesenehre. Also das ist auch dann ein kleiner Abschluss von 5, 6 Jahren Kapitän in der Jugend- und Juniorennationalmannschaft. Ja, ich freue mich riesig, dann dieses Turnier so begleiten zu dürfen.
Mhm. So eine Jugendmannschaft ist ja schon ein bisschen anders als eine Herrenmannschaft. So beim Kapitänsamt, ist das eigentlich gleich? In der Regel sind das ja Leute, die ganz lang dabei sind, viel Erfahrung haben irgendwie oder irgendwie eine krasse Bindung zum Club. Das geht ja in der Jugend, geht das ja nicht so ganz. Wie füllst du so deine Kapitänsrolle auf als deutscher U21-Kapitän?
Auch natürlich so ein bisschen das klassische Bindeglied zum Trainer und auch natürlich so für die Mannschaft, wenn die irgendwas hat, zum Beispiel, was jetzt Martin wissen soll, keine Ahnung, dass wir vielleicht zu viel trainiert haben, meinetwegen, so sage ich mal in Anführungszeichen die unangenehmeren Themen, dass man da einfach unter vier Augen einfach spricht, wie vielleicht die Mannschaft das sieht, oder dann sagt Martin, wie er das sieht, und ja, dass wir einfach so an Kleinigkeiten feilen, dass wir halt alle wirklich voll fit und ja, startklar für die Spiele sind.
Mhm. Wie ist Martin Neuberger so als Coach?
Ich finde, man merkt schon seine Erfahrung an. Der hat so ein kleines Gespür, finde ich, für die Leute, die er aufs Feld schicken muss oder in welchen Konstellationen. Klar muss man das erstmal ein bisschen alles ausprobieren und natürlich auch muss ich das alles einspielen. Aber ja, mit der WM in Kroatien 2021, wo wir die gewonnen haben, vor 2 Jahren, da kamen wir ja auch eigentlich mit einer Rumpftruppe an, haben gesagt, naja, mal schauen, was geht. Und auf einmal, ja, schießen wir den Gastgeber mit 14 Toren im Finale ab. Also das war schon wirklich, das war eine Riesenerfahrung. Von der profitiere ich immer noch bis heute. Also das sind ja einfach die Erfahrungen, die man macht. Klar sagst du, dass wie du es gesagt hast, ist jetzt Jugend- und Männerbereich eigentlich nicht vergleichbar. Aber die Erfahrungen, die man auf dem Weg macht, die sind schon sehr, sehr wichtig und hat mir auch einfach viele Türen geöffnet, ja, für die jetzige Zeit.
Mhm. Du hast schon gesagt, Justus Fischer ist dabei. Sonst sind ja echt schon viele, die wir aus der Bundesliga schon echt gut oder zumindest ein bisschen kennen. Es ist ein David Späth im Tor, den ja, glaube ich, seit dem Pokal alle kennen. Die Berliner haben wieder eine starke Fraktion mit Freihöfer, Langhoff. Benecke zähle ich jetzt auch mal so halb zu den Berlinern, sage ich mal, auch wenn es vor allem Potsdam ist. Seid ihr der absolute Top-Favorit, so mit der Breite und auch schon der Bundesliga-Erfahrung, die ihr da so habt?
Also ich würde uns schon auf jeden Fall, gerade auch aufgrund der Heim-WM, uns zu Favoriten einfach zählen, dass normalerweise mit eigenen Fans in den Rücken ja ein bisschen mehr geht als vielleicht irgendwo im Ausland. Aber natürlich kennt man ja den Druck, wenn man auf einmal dann vor heimischem Publikum spielt und auf einmal richtig Stimmung da ist, vielleicht Erwartungen auch hoch sind an sich selber und von den Fans, wie du auch gesagt hast, viele Bundesligaspieler, viele Erfahrung, da erwarten natürlich auch oder erwartet das Umfeld auch einiges, ja. Und damit müssen wir ein bisschen klarkommen erstmal und dann wird sich zeigen, wer schon wie in der Bundesliga gereift ist.
Wer ist da das Umfeld? Sind das die Medien oder, ich weiß nicht, kommt da mal der Präsident und sagt, Männer, das Ding müsst ihr gewinnen oder, ich weiß es nicht, oder kriegt ihr das über einen Trainer oder wer sagt euch so die Erwartungshaltung?
Also man hat schon über die Medien viel gespürt über die letzten Wochen, dass dieser Top-Favorit, dieses Wort ist schon häufiger gefallen, aber kann man sicherlich nicht wegreden. Aber ja, man braucht im Viertelfinale nur ein schlechtes Spiel und zack, sind alle Träume geplatzt.
Ja.
Hoffen wir mal nicht,
dass es das geben wird. Ja.
Und von dem her.
Wie bist du so mit so einer Favoritenrolle? Nimmst du das gerne an und sagst, jo, wir sind ja auch die Besten? Oder belastet dich sowas auch manchmal?
Nee, also ich muss sagen, tatsächlich belasten mich die Medien eigentlich gar nicht, weder im positiven noch im negativen Sinne. Gut, ich habe jetzt auch noch nicht die Riesenerfahrung gemacht, wo man vielleicht einmal der Held der Nation, einmal der Depp der Nation ist. Aber so in dem Maß, in dem ich es gerade habe oder jetzt die letzte Zeit hatte, spielt für mich das keine Rolle. Es macht einfach echt Spaß, mit den Jungs Handball zu spielen und wenn man auf der Platte die 60 Minuten spielt, da hört man eh keine Kommentatoren, keine Zeitung, keine Medien. Von dem her können wir da ohne Druck spielen.
Es wäre noch schöner, wenn ihr auch noch auf dem Ohr hättet, was wir da so oben von uns geben. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten nicht gut. Du hast vorhin mal gesagt, Martin hat ein gutes Händchen, was so, wer muss wann auf der Platte sein. Ist ja schon was anderes von der Eingespieltheit her, als es im Verein ist, ne? Hast du so eine Lieblingskonstellation? Sagst du ihm auch mal, keine Ahnung, zum Beispiel wäre schon gut, wenn ich mit dem Fischer zusammen auf der Platte bin, weil den kenne ich schon aus Hannover?
Ja, also jetzt nicht in dem Sinne Lieblingskonstellation, aber wo ich auch der Meinung bin, dass wir in der Aufstellung wirklich sehr gut zusammenpassen, was wir auch in diesem Vier-Länder-Turnier hatten, wo wir wirklich ein überragendes Wochenende hatten und gegen Portugal, Spanien und Frankreich zweimal mit 20 und einmal mit 10 gewonnen haben. Natürlich sieht man auch, dass zum Beispiel ein Nils Lichtlein schon gute Verantwortung bei den Füchsen übernimmt oder auch ein Niklas Heidkamp von Leipzig, dass er auch mit seiner Art und Weise zu spielen, dass das schon gut alles zusammenpasst. Und natürlich, wenn du so einen Justus am Kreis hast, mit dem du jeden Tag trainierst, dann ist es auch sehr viel wert, wenn du weißt, du kannst die Bälle da hinspielen, der schnappt sich die. Wobei, wenn man jetzt einen anderen Kreisläufer hat, wo wir auch richtig Qualität haben, ist trotzdem dieses letzte Quäntchen, vielleicht nicht Vertrauen, aber wirklich diese Eingespieltheit, das kann schon entscheidend sein. Auch gerade in der Abwehr, wenn Justus neben mir steht, dann haben wir einfach ein Gefühl füreinander. Das.
Ich glaube, das ist, ne, das weiß ich noch sehr gut von Theuer und von Niklas Weller, die ja mal waren, dass so Kreisrückraum, das ist besonders speziell. Ne? Irgendwie, also das ist wahrscheinlich das, was auf der Endstufe am allermeisten Timing gefühlt braucht.
Ja. Also, ja, wie schon gesagt, wir müssen da nicht alles absprechen. Wir können auch mal auf Situationen intuitiv reagieren. Und weil ich weiß, wie Justus mir hilft oder wie ich Justus am besten helfen kann. Das musst du natürlich in der Woche, wo wir jetzt in der Nationalmannschaft sind, eintrainieren, einspielen. Aber letztes Jahr haben wir es auch leider gesehen, dass es eben nicht innerhalb von ein, zwei Wochen geklappt hat, dass da halt wirklich noch viel Potenzial gab und einfach dieses Kollektive nicht zusammengepasst hat.
Wie ist das eigentlich, die Ergebnisse hast du ja vorhin schon angesprochen. Ihr habt ja dermaßen klar gegen andere Nationen gewonnen, wo man jetzt rein vom Namen her schon weiß. Ich weiß dann immer nicht, wie stark die jeweiligen Jahrgänge sind, so, aber dass grundsätzlich mal die Spanier immer überragende Handballer haben, das weiß man ja aus den letzten gefühlt 50 Jahren. Das dann im Vorlauf so auf so eine Heim-WM. Hat euch das irgendwie einen Boost gegeben? Habt ihr versucht zu sagen, ja mein Gott, waren jetzt nur Testspiele? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das so bombastisch lief?
Ich glaube auf jeden Fall ein Boost, ja. Der war dann im Nachhinein da, aber ich glaube viel wertvoller haben wir gesehen, eben welche Aufstellung am besten klappt und welchen Konstellationen wir spielen können. Ich glaube, das hat für Martin auch so ein bisschen, oder war für Martin ein bisschen richtungsweisend, dass er jetzt vielleicht schon sich auf gewisse Leute verlassen kann, wobei seine Entscheidung sicherlich schwer gefallen ist, die Kaderkonstellation. Aber ja, natürlich dürfen wir uns jetzt davor jetzt nicht irgendwie oder davon beeindrucken lassen, also uns selber. Wir können jetzt nicht in die Spiele gehen und sagen, das wird genauso. Oder wir können auch nicht in die Halbzeit gehen, wenn wir mit 2, 3 Toren führen und sagen, oh Mist, wir führen nicht mit 8. Das war schon, das habe ich schon im letzten Spiel gegen Frankreich gemerkt, nachdem wir zweimal mit 20 gewonnen haben, dass zur Halbzeit es eben halt +4 stand. Gefühlt war das nicht okay, aber
ja. +4 krass, Führung okay. Ist top. Also ihr habt euch die Latte so hochgelenkt, dass es vielleicht sogar ein bisschen Druck auslöst, dass man sagt, es muss jedes Spiel so laufen.
Ja, also wir wollten es nicht bewusst machen, aber du hast schon gemerkt, dass eigentlich ein plus 4 Führung wirklich ein gutes Polster ist, wo man mit arbeiten kann, aber vielleicht eben nicht in dem Spiel. Und ja, es war halt auch ein Wochenende, wo halt wirklich alles geklappt hat. Angriffseffektivität von 80%, ich glaube, das hast du wirklich sehr, sehr selten. Genau, und ich glaube, da haben die Spiele jetzt gegen Ägypten, wo es zweimal ein bisschen knapper war, wirklich auch wieder gut getan, um alles wieder ein bisschen runterzuschrauben, um zu sehen, wir müssen doch vielleicht knappe Spiele spielen. Und ja, ich denke, das war schon sehr, sehr wertvoll alles in den letzten Wochen und Monaten.
Eure Gruppe, ihr spielt in Hannover zuerst, Gegner sind Algerien, Tunesien und Libyen. Wie muss ich mir die im Jugendbereich vorstellen?
Das ist auch für uns eine sehr gute Frage, weil wir haben wirklich kein Videomaterial oder ähnliches zu denen gesehen. Wir kennen die Gegner auch kaum. Also ich denke, wir sind gut beraten, auf uns selber zu schauen. Und ja, ich denke, dass wenn wir es schaffen, einfach unsere Leistung auf dem Feld zu bringen, dass wir wirklich die Spiele alle gewinnen können und sollten auch eigentlich. Ja, aber wie gesagt, dann das ist einfach eine Einstellungsfrage, das Spiel über 60 Minuten vernünftig zu spielen.
Aber da ist jetzt keiner, ne? Man weiß ja so aus dem afrikanischen Raum, dass die Ägypter unglaublich im Kommen sind. Ist das eigentlich eins der anderen Länder auch? Also gibt es irgendwie, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal im Jugendbereich Algerien, Tunesien, Libyen, wie da die Stärken sind. Hast du eine Idee, wer da vielleicht der schwerste und der in Anführungszeichen leichteste Vorrundengegner ist? Oder müsst ihr, was du eben schon gesagt hast, mangels Medium-Material, müsst ihr euch sozusagen darauf einlassen, was ihr dann vorgesetzt kriegt im Spiel?
Ja, ich denke, wir müssen uns eher auf alles einlassen. Ich kann schon sagen, dass Ägypten die Stärksten sind, aber sind halt eben nicht in unserer Gruppe.
Ja.
Aber die restlichen Mannschaften sind, denke ich, gleich zu behandeln. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere eigenen Spiele auszuwerten, die wir dann spielen. Und eher weniger vielleicht in der Gruppenphase auf die Gegnervorbereitung zu gehen.
Das kommt dann wahrscheinlich mehr in den K.O.-Spielen gegen die man schon mal gespielt hat in den letzten Jahren, Monaten oder so, ne?
Genau, ja, das sind dann eher schon die bekannteren Gegner und wie gesagt, das wird ein kleiner Überraschungsgegner oder kleine Überraschungstüte, die Vorrunde.
Okay. Ist es eigentlich im Jugendbereich, geht das da schon los, dass du, ich meine, du bist viele U-Mannschaften durchlaufen, da wird es ja in vielen anderen Ländern auch welche geben. Sind das eigentlich immer so wiederkehrende Gesichter, dass man sagt, jetzt geht's gegen Frankreich oder Spanien und den, keine Ahnung, quatscht man dann mal vorm Spiel? Sind das so, sieht man sich da auch immer wieder, so wie das dann im Herrenbereich ist? Also wirst du dich an Leute erinnern sozusagen, die du dann, jetzt vielleicht nicht unbedingt die algerische Mannschaft, aber wenn du auf die europäischen Mannschaften triffst,
alte Bekannte? Auf jeden Fall, weil man spielt ja in diesem Jahrgang, in unserem Fall 2002 und 2003, wirklich von der U16 bis zur U21 gegeneinander, also wir quatschen jetzt nicht miteinander, mit den Gegnern vorm Spiel, weil so ist die Beziehung jetzt nicht zu anderen Mannschaften.
Ah, okay.
Aber die bekannten Gesichter sind auf jeden Fall schon da und du kennst auch langsam die Spieler, so wie sie spielen. Klar, musst du jetzt wieder ins Gedächtnis rufen nach der ganzen Bundesliga-Saison, aber das machen wir ja dann mit Videomaterial und ich denke, da sind wir schon sehr, sehr gut ausgestattet und ja, die Jugend ist ja mittlerweile auch sehr, sehr professionell strukturiert, sodass man auch sich auf jeden Gegner eigentlich sonst, also im europäischen Raum in dem Fall, sich sehr gut vorbereiten kann und die Kontakte auch so sind, dass die Trainer auch die Videos alle bekommen.
Aber so das Quatschen vorm Spiel, da will man noch keine Schwäche zeigen oder warum redet ihr nicht mit den anderen davor?
Ja, ich weiß nicht. Das sind keine persönlichen Beziehungen meistens. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo man auf der Players Party ein bisschen mehr zu tun hatte, dass man dann beim nächsten Mal ein bisschen quatscht, aber jetzt im Regelfall nicht. Also das ist jetzt nicht wie Bundesliga, dass man da eigentlich alle Leute kennt und schon irgendwie gefühlt miteinander gespielt hat. So ist es nicht.
Also. Okay. Wer sind denn eigentlich die großen, ihr seid der Top-Favorit? Haben wir schon geklärt, das müsst ihr so annehmen. Wer sind eigentlich die größten Kontrahenten, wo du sagen würdest, boah, die könnten es uns streitig machen, den Triumph beim Heimturnier?
Also ich würde schon sagen, Portugal und Spanien, wenn sie mit ihrer vollen Kapelle kommen, dann sind das wirklich schon richtig, richtig gute Mannschaften, die auch im Ausland teilweise in der European League ihre Leistung bringen. Mhm. Dänemark ist halt so eine Mannschaft, die sind individuell wirklich richtig gut, aber schaffen es Jahr für Jahr leider nicht, kollektiv das auf die Platte zu bringen und um Medaillen mitzuspielen, aber eigentlich...
Ja, was heißt jetzt leider? Also ganz ehrlich, also irgendwann reicht es auch mal. Die haben ja mit den Senioren
ja,
alles
gut,
gewonnen.
Ja gut, stimmt,
also,
ja.
Da habe ich jetzt wenig Mitleid, dass sie nicht auch noch alles im Jugendbereich und Juniorenbereich gesehen haben.
Ja, das stimmt. Da war ich nur auf die Jugend ausgerichtet.
Ich weiß jetzt gar nicht, bei den Dänen ist das eigentlich, die ziehen ja sehr früh ihre Top-Leute schon mal hoch in die A-Mannschaft. Wird das dann eigentlich trotzdem so sozusagen die erste Garde sein oder ist das teilweise echt schon so, dass die so früh schon A-Mannschaft spielen, dass sie dann gar nicht mehr in der U21 spielen? Oder spielt Dänemark auch mit dem besten Aufgebot sozusagen, weißt du das?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also schon, ja. Soweit alle fit sind, machen die das. Also ich denke, da wird jetzt nicht großartig gesagt, komm, du bist da ein Nationalspieler, da kannst du die Jugend rauslassen. Ich glaube, die Spieler selber auch, die wollen das Turnier spielen. Also das ist ja eigentlich was Schönes, gerade nochmal zum Abschluss. Das werden wir jetzt nicht nochmal haben, dass wir gegen Gleichaltrige spielen können.
Ja klar, und das ist die letzte Chance, ne? Die U21,
genau.
Logisch. Ja.
Und gerade vielleicht in Deutschland, vielleicht für ausländische Spieler, die große Bühne Bundesliga mal sich ein bisschen präsentieren zu können. Ich glaube, das ist auch sehr attraktiv einfach für die Spieler.
Ja, absolut. Ist bei dir dann schon so ein bisschen Abschiedsschmerz? Ich meine, dann wird dir ja bewusst, das ist jetzt mein letztes Turnier und dann bin ich ein alter Mann in Handballkreisen. Nein, das natürlich nicht, aber dann bist du endgültig kein Juniorenspieler mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gerade auch die Geschichte, die ich erzählt habe, dass ich jetzt schon 5, 6 Jahre Kapitän bin, wirklich viele Spieler miterlebt habe, wirklich wie der Kader immer mal wieder rotiert ist, wird schon ein Abschied sein, denke ich, ja, auf jeden Fall. Und dann wird ja die stressfreie Zeit als Talent auch irgendwann zu Ende gehen, wo man von einem Talent jetzt nicht erwartet, dass er jedes Spiel super spielt, sondern wirklich einfach kontinuierlich auf seine Leistung aufbaut. Ja, die Zeit ist dann auch irgendwann vorbei, wo man dann wirklich liefern muss, Spiel für Spiel. Aber ja, dafür ist die Bundesliga, dafür bin ich hingegangen und das macht mir auch richtig viel Spaß eigentlich.
Ja. Wobei, da hast du ja, da du deine Fußstapfen jetzt in Hannover echt schon hinterlassen hast in der Saison, ne, du hast ja schon mal ein Polster, auf das du aufbauen kannst. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich hätte damit auch nicht ganz gerechnet. Gerade wenn ich einen Branko Vujovic in Kielc im Champions League-Finale gesehen habe, ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ja. Aber ja, Christian hat mir in Hannover wirklich auch viele Chancen gegeben und die konnte ich auch gut nutzen und habe mich dann irgendwann auch immer mehr in die Rolle reingefunden, sodass wir jetzt vielleicht am Ende der Saison gar nicht sagen konnten, ist Branko die Nummer 1, bin ich die Nummer 1, das ist sicherlich so tagesformabhängig. Also klar, nach der Verletzung war jetzt Branko wieder die Nummer 1, klar, aber vor der Verletzung haben wir uns eigentlich auf ein Level hochgestuft und haben uns wirklich sehr, sehr gut ergänzt und der Konkurrenzkampf war auch immer ein sehr respektvoller und auch echt cooler, weil Branko ist ein super Typ, hat immer ein paar gute Sprüche auf Lager, aber ja, sonst hilft er mir auch und gibt ein paar Tipps, das ist schon echt, echt cool, dass er mir da so seine Erfahrung ein bisschen weitergibt.
Ja, sehr, sehr cool. Noch einmal kurz zurückgesprungen, die Spanier, du hast schon gesagt, die habt ihr ja so deutlich geschlagen, die letzten Spiele liefen sowieso super, hatten die da eigentlich nicht alle Leute an Bord, weil du sie jetzt trotzdem in den Favoritenkreis zählst oder warum könnten die Spanier bei dem Turnier andere sein, als die, die ihr jetzt so weggehauen habt?
Ich glaube, da haben ein oder zwei wichtige Spieler gefehlt, klar. Aber ja, dass wieder dieses nicht blenden lassen. Normalerweise gewinnst du gegen Spanien, Portugal kein zweites Mal mit 20. Wie gesagt, wir haben da eine Bombenabwehr hingestellt und wenn David die ersten 3, 4 Bälle wegnimmt und wir 3, 4, 0 führen, dann spielt es ja nochmal ganz anders.
Ja.
Und Portugal war auch jetzt ohne die schon etwas bekannteren Costa-Brüder da.
Ah ja.
Also Kiko
das
Costa
sind, glaub ich, die
und
zwei, ne,
der
die
Bruder,
zwei
genau,
Talente in dem Land. Mhm.
Genau. Ja. Und die waren bei dem Turnier nicht dabei, aber ich denke, die werden wieder bei der WM dabei sein. Die bringen halt Portugal nochmal um ein ganzes, oder machen Portugal ein ganzes Stück besser.
Spannend. Hat eigentlich bei dir jemand den Rasenmäher nebendran angemacht oder... Oder
hören wir nicht? Das?
Es macht ja gar nichts. Ich habe mich nur gerade gefragt, was ist das? Oder fährt ein Staubsaugerroboter durch die Wohnung?
Nein, ist ein Rasenmäher. Ja, draußen wird
sehr gut.
Wird bisschen.
Wohnst du eigentlich, ich weiß nicht, Hannover eher zentral oder bist du eher ein Mensch fürs Grüne oder wo wohnst du da?
Ja, ich wohne in recht zentrumsnah, aber in einer ruhigen Ecke. Aber es ist so ein bisschen, was ich brauche, so diese Ruhe. Ich bin echt kein Freund davon, mitten in der Stadt zu leben. Mhm. Hannover ist, glaube ich, auch die Grenze der Stadtgröße, wo ich leben möchte, mit 600.000. Da war Magdeburg sehr, sehr entspannt. War auch von der Größe eigentlich genau das Perfekte für mich, also Magdeburg.
Ach krass, okay. Also du willst jetzt Berlin, um das größte Deutsche zu nehmen, das wäre dir zu groß?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag es wirklich ein bisschen ruhiger. Aber so ein Kompromiss, dass du trotzdem alles hast, was du brauchst. Nicht diese wirklich den ganzen Stadtverkehr und die ganze Fülle an Leuten, das ist nicht so meins.
Ja. Das heißt, gehst du dann auch mal gerne, ich weiß nicht, was machst du normal so? Gehst du dann auch gerne ins Grüne oder liegst du gern irgendwie am Wasser oder was machst du so, wenn es gerade nicht in der Handballhalle rund geht? Darts sehe ich schon hinter dir, scheint ein Thema zu sein.
Ja, Darts werfe ich auch ab und zu mal, solange die Schulter nicht wehtut. Aber sonst gehe ich gerne mit dem Fahrrad raus. Ich habe 10 Minuten mit dem Fahrrad von hier einen grünen Park, wo ich gerne mal durchradle, wenn mal ein freier Tag ist. Oder ich trinke gerne Kaffee, dann suche ich mir ein paar Kaffees raus. Mhm. Oder habe jetzt selber mittlerweile eine Siebträgermaschine.
Okay.
Von Mario Steinhauser. Ja, so in die Richtung, genau. Mario Steinhauser ist ja so der Profi bei uns in der Mannschaft, was Kaffee angeht.
Ja.
Von dem habe ich auch seine alte Siebträgermaschine.
Und okay. Ja.
Da hat er mich so ein bisschen ins Thema eingeführt, fand ich ganz interessant. Und der Kaffee, der da rauskommt, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter und sehr leckerer.
Cool.
Also ich bin da so sehr, ich lasse mir bei solchen Dingen viel Zeit,
und genieße. Geil, ihn. Ja, aber das macht natürlich Spaß. Ich glaube, das hat Marius damals, das hat er, glaube ich, hier auch erzählt. Und ich glaube, Effe ist ja auch ein großer Kaffeeliebhaber. Also das scheint sich in Hannover auch so ein bisschen durch die Mannschaft zu ziehen. Ne?
Kaffee anscheinend, ist ein Thema. Ja. Auf jeden Fall. Guter Kaffee.
Gin scheinst du zu mögen.
Ja, das
sehe ich auch hinter dir im Hintergrund. Und da ich selber ein großer Gin-Liebhaber bin, meine ich da ein paar Flaschen erkannt zu haben.
Ja, das stimmt. Also wenn ich mich mal abends mit ein paar Freunden treffe, dann wieder wie qualitätvoller Gin. Also jetzt keine Billigware. Also, wie gesagt, ich genieße die Sachen, ich lasse mir dafür Zeit und habe auch diesen Do-It-Yourself-Gin. Den habe ich auch bekommen und probiere mich da ein bisschen aus.
Das kenne ich noch gar nicht.
Das ist so ein Set, das du bekommst mit diesen Grundzutaten. Und die kannst du dann beliebig mixen, so je nach Geschmacksrichtung. Magst ein bisschen fruchtiger, magst ein bisschen herber. Mhm. Da hast du so in Reagenzgläsern die ganzen Zutaten, die erstmal, glaube ich, eine Woche ziehen muss. Und das füllst du dann halt mit der Grundzutat Wodka rein und wenn es fertig ist, dann kannst du dir schmecken lassen.
Okay. Und hast du schon einen dir selber gemixt, der es mit den so herkömmlichen aufnehmen kann?
Ja, würde ich schon sagen. Also der hat mir richtig gut geschmeckt. Das ist auch so ein fruchtiger. Ich bin da auch so ein fruchtiger Typ und das kann man auf jeden Fall machen, wenn man so ein Gin-Liebhaber ist. Kann ich wirklich empfehlen. Da kann man sich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen, sag ich mal, das Getränk kennenlernen in dem Sinne. Und dann, wenn es den Freunden dann auch schmeckt, dann ist es perfekt.
Geil, das muss ich mal ausprobieren. Hast du einen Lieblingsgin? Hast du einen Tipp für mich? Ich bin immer auf der Suche nach neuen. Und ich glaube, hier hören sich ja auch viele zu, die gerne mal einen Gin probieren.
Ich fand den Gin von Niemand, fand ich eigentlich richtig lecker.
Niemand?
Ja, so heißt die Marke. Das ist so in so einer pinken Flasche.
Kenne ich noch gar nicht, okay.
Oder wir haben auch hier in so einer Gin-Brennerei einen Recken-Gin. Der ist auch sehr fruchtig, sehr zitronig. Der schmeckt mir auch richtig gut, tatsächlich.
Und bist du Typ Zitrone oder Typ Gurke? Oder passt du das jeweils, man soll ja sozusagen immer das nehmen, was den Gin verstärkt dann nochmal. Ja. Wie gehst du damit um? Oder ganz was anderes rein oder ohne? Ich weiß ja nicht.
Auch Zitrone so. Ja. Aber mit Domenico Ebner war ich ab und zu mal in seiner Lieblingsbar. Und da gab es auch wirklich guten Gin. Und das war auch gemixt mit vielen Früchten, so kunterbunt, wirklich sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, das passt auch dann wieder zu mir mit den Früchten. Ja. Ich mag es dann so ein bisschen spritzig, fruchtig.
Sehr, sehr cool. Gut, jetzt verlassen wir wieder mein Fachgebiet Gin Tonic und kehren zurück zum Handball.
Ja, man könnte denken, wir machen hier keinen Handball-Podcast.
Über sowas, finde ich, kann man ruhig auch mal quatschen.
Auf jeden Renners, Fall, ja.
Sag mal, ich habe auf dem Zettel, dass ihr 6 Linkshänder in diesem U21-Kader habt. Das ist ja schon sau viel. Linkshänder auf der Mitteposition. Ganz gern mal genommen, ne? Weil das ungewöhnlicher ist für die gegnerische Abwehr, ja. Muss man sich ein bisschen umstellen. Ist das reiner Zufall oder wie kommt das, dass ihr so eine Linkshänderflut habt?
Ja, die Qualität in dem Jahrgang ist halt echt groß. Also du hast ja auch, wie ich erwähnt habe, Nils Lichler in der Bundesliga, an Elias Scholtes in der Bundesliga, Max Benecke, der die zweite Liga zusammenschießt und dann, ja. Dann halt noch mich. Das sind schon wirklich, wirklich sehr, sehr gute Jungs und da haben wir auch viele Optionen, wie du es gesagt hast, mit 2 Linkshändern. Das haben wir auch viel, viel gespielt. Da fühlt sich die Mannschaft auch eigentlich ganz wohl dabei. Mhm. Mhm. Und je unberechenbarer du bist und umso mehr Optionen du hast, umso schwieriger wird es auch natürlich für den Gegner. Ich glaube, das war mit auch der Grund für diese guten Ergebnisse in der Vergangenheit, dass wir halt einfach mit allen Aufstellungen wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Mhm. Und natürlich muss man das erstmal gucken und schauen, wie es am besten zusammenpasst, weil passt nicht jeder Linkshänder mit jedem zusammen. Und da, wie ich gesagt habe, wo Martin dann gutes Gespür hat, dann packt er die Leute so zusammen, wie er es denkt und hat ja auch ganz gut geklappt. Ja,
ja Ergebnisse zuletzt waren super. Was würdest du denn sagen? Ich habe ein ganz gutes Bild von den Jungs, über die wir jetzt schon so gesprochen haben aus der Bundesliga, aber euch so als Team. Was sind eure Stärken? Was macht diese U21 aus, in der du jetzt zum letzten Mal ein großes Turnier spielst?
Abseits des Handballs auf jeden Fall diese große Harmonie, mhm. weil ja die Jungs, die setzen sich gerne auch nach dem Training noch zusammen, spielen Karten, quatschen, wie auch immer. Da gab es im letzten Turnier dieses Handyspiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es war so ein Online-Spiel. Mhm. Da ging es darum, dass man vom einem Ort zum anderen kommt, also ein Ziel kommt und zwischendurch über Hindernisse laufen und springen okay. muss. Mhm. Ich glaube, hast du auch nicht auf dem Schirm.
Nee, oh Gott, aber also irgendein Jump-and-Run-Game, aber bei mir klingt
ja, genau.
gerade nichts.
Und ja. Das wurde dann in den Bus eingestiegen, zum Training gefahren, sofort alle angemacht, der ganze Bus rumgeschrien, ganzen Emotionen ausgelassen gefühlt vorm Training schon. Und ja,
aber das spielen dann alle connected miteinander oder einfach genau. nur jeder einzeln? Nee, doch, alle connected miteinander.
Okay. Ja, da gehst du in eine Lobby rein und mhm. So ein Online-Multiplayer-Game.
Krass, nee.
Und das war dann richtig mit 10 Personen, glaube ich, spielst du das. Und
okay.
Dann geht es richtig ab.
Okay. Ja, das ist natürlich geil, aber macht es wahrscheinlich auch nochmal schwerer, ne, dass es halt jetzt der letzte Tanz sozusagen für euch ist. Ich weiß nicht, schwört man sich da irgendwie nochmal? Also ich bin so ein Mensch, der nicht gebaut ist für Abschiede. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Abschied von Sky Handball sozusagen nach 6 Jahren. Wie ist das für dich so, wenn du jetzt weißt mit den Jungs, der Konstellation wird es das nicht mehr geben, weil das wird ja nicht 1:1 die A-Nationalmannschaft logischerweise werden. Ja, das schaffen dann immer die Besten, aber es gehen eben nicht alle hoch, weil da warten ja schon ein paar Erfahrene. So, wie gehst du so damit um?
Ja, für den Moment ist es natürlich schon so, ich will nicht sagen traurig, aber man wird es schon vermissen, denke ich. Weil, wie gesagt, das ist genau wie du kommst aus einer Jugendmannschaft, das wird es auch nicht mehr geben. Du spielst dann mit Männern, das ist dann dein Beruf und du hast halt nicht dieselben Interessen mehr. Und ja, gerade das, denke ich, werde ich vermissen. Aber wenn die neue Saison beginnt, das wird dann wieder alles so hektisch, so intensiv. Ich glaube, das überspielt man dann einfach irgendwann. Und dann nimmt es einfach alles seinen Lauf und... Ja, aber bis dahin werde ich es schon sehr, sehr genießen.
Ja. Es geht los, 20. Juni, es geht bis 2. Juli. Ich muss mal gucken, weil ich ja in der Zeit, ich habe ein paar Termine, aber auch frei. Ich muss das mal schauen, ob ich das irgendwie mal hinkriege, ein Spiel von euch zu sehen. Wisst ihr das eigentlich? Also in Griechenland wird auch gespielt, sonst Hannover, Magdeburg, Berlin, also auch richtig geile, große Handballstädte. Hast du schon eine Idee, wie viele Zuschauer ich da eigentlich erwarten, so pro Spiel?
Tatsächlich gar keine Idee eigentlich. Aber so was ich in Hannover zumindest gehört habe, soll die Halle schon gut gefüllt sein.
Cool.
Und der Swiss Life Hall passen, glaube ich, 5.000 rein, wenn ich mich nicht irre. Und ich denke, 3.000 kriegen wir schon rein, okay. was schon eigentlich trotzdem eine echt tolle Zahl ist, muss man sagen.
Ja, voll. Also dann ist ja schon, das hat ja dann schon Bundesliga-Stimmung, ne? Ist
ja
dann noch nicht
Fall.
Das absolute Maximum, aber das ist dann schon echt cool.
Ja.
Du hast ja schon mal auch ganz oben rangeschmeckt sozusagen. Wie war das erste Mal mit der A-Mannschaft für Deutschland? Noch nicht zu spielen, aber doch, du hast ja schon, du hast schon auch gespielt, ne, im April.
Ja, genau. Ich habe ja gegen Schweden und Spanien gespielt.
Ja.
Aber trotzdem war es wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, gerade weil du so mit Spielern zusammenspielst, die du vielleicht noch vor 5 Jahren bewundert hast oder im Fernsehen bei denen zugeschaut hast, sei es ein Andi Wolf, oder Johannes Goller, damals noch ganz junger. Aber ja, irgendwie hat es halt Alfred geschafft, irgendwie den ganzen Druck zu nehmen, sodass es für mich in dem Moment einfach normal war, Handball zu spielen.
Cool.
Und da konnte ich jetzt auch ganz normal mein Spiel spielen und hat ja auch sehr, sehr gut geklappt. Und ja, da will ich auf jeden Fall nach dem Sommer wieder angreifen. Aber dazu muss man auch halt die Hausaufgaben machen in der Bundesliga.
Ja.
Und das
ja.
wird das die größere Herausforderung sein, konstant gut zu spielen.
Wenn du ehrlich bist, wie stehen deine Chancen, die Heim-EM mit den ganz Großen mitzuspielen?
Eher geringer als höher, aber, aber es geht ja schnell, dass sich einer verletzt und dass man ganz schnell nachrückt. Gerade wenn man sich mit seinen Leistungen präsentiert. Alfred hat ja jetzt eine Woche gesehen, was ich kann, wie ich ticke. Und ja, wenn er was von mir hält, dann wird er mich sicherlich dann spätestens ein paar Jahren einladen. Und darauf arbeite ich einfach hin, als ein schönes Nebenziel dann noch eine Nationalmannschaftskarriere zu haben.
Ich bin jetzt nicht mehr ganz so ein junger Kerl wie du, aber selbst für mich war das schon immer, ich sag mal, als Handball so für mich losging, also im TV-Bereich, meine ich, vor diesen ganzen Legenden da mal zu stehen, das ist schon immer ein krasser Moment. Wie ging es dir? Ich meine, Alfred Gislason, alles gewonnen als Trainer, wenn der dann auf einmal mit dir in der Halle steht, nimmst du sowas cool weg oder bist du ein bisschen nervös?
Nee, also nur wenn am Anfang ist, vielleicht bin ich da ein bisschen nervöser. Also sage ich mal, die ersten Lehrgänge, die hatte ich ja schon letztes Jahr noch als Drittligaspieler, wurde ich einmal zum Kurzlehrgang eingeladen. Da konnte ich mal ein bisschen reinschnuppern. Aber wenn ich dann das so alles kennengelernt habe, dann fühle ich mich eigentlich sehr schnell wohl und da macht es eigentlich sowas nicht mehr viel aus.
Cool, okay. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, weil es hilft ja auch nichts da, ne, irgendwie ehrfürchtig dazustehen, sondern man muss ja relativ schnell, so wie ich es mir vorstelle, ja, wie du es gesagt hast, so wieder normal Handball spielen. Ne?
Ja. Und Alfred hat auch ganz klar gesagt, also wir sind da, also wir jungen Spieler, wir sind da, um so zu spielen wie im Verein und nicht um ein bisschen Bälle zu verteilen. Da sollen wir einfach mutig und wie wir auch im Verein halt Handball spielen. Und irgendwie so nach den Worten ist mir auch so ein bisschen viel Last abgefallen.
Ja,
und
perfekt.
Dann lief es auch, ja.
Siehste, hat doch ein Händchen, der alte
genau,
Zauberer, Alfred.
Mit seiner ganzen Erfahrung, denke ich, hat er das ganz gut gehandelt.
Sehr schön. Apropos im Verein spielen, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, ihr habt international gepackt mit Hannover, so ein bisschen dein, ich weiß, das ist jetzt gefühlt noch sehr schnell, ne? Da wird ja vieles noch bei dir wahrscheinlich einsinken, aber hast du schon so ein bisschen ein Hannoveraner Saisonfazit für dich und das Team gezogen?
Ja, auf jeden Fall. Klar, Platz 6 bestätigt auf jeden Fall, dass man nicht allzu viel falsch gemacht hat. Man muss auch sagen, dass wir uns hier und da mal ein paar Spiele durchgequält haben und nicht ganz so souverän waren. Aber trotzdem musst du in der Bundesliga erstmal auch schlechte Spiele ziehen. Und wir haben auch geschafft, gegen 2 Top-Teams zu gewinnen, was, finde ich, ein cooler Bonus ist. Aber da müssen wir einfach unseren Weg weitergehen. Und ich finde, der nächste Schritt wird dann sein, eben kontinuierlich oder souveräner auch zu spielen, dass wir mal vielleicht mal auswärts keine unnötigen Punkte liegen lassen, wo du am Ende sagst, Mensch, das musste jetzt eigentlich nicht sein. Das hatten wir halt 2-3 Mal und 1-2 Mal zu viel in der Saison. Und ja, nächstes Jahr mit 3 Neuzugängen bin ich mal gespannt, wie die sich integrieren, aber da bin ich guter Dinge. Und ja, unser Ziel muss halt, wie gesagt, einfach sein, noch mit der Entwicklung der ganzen anderen Mannschaft mitzugehen, weil es ist echt verrückt, dass Platz 6 bis 12 oder 13 immer vor der Saison sagt, Mensch, wir wollen doch vielleicht Europa probieren. Das ist echt wirklich sehr, sehr eng. Also hätten wir vielleicht 2-3 Spiele schlechter gespielt diese Saison oder die letzte, dann wären wir nicht Platz 6, sondern vielleicht Platz 11. Und guckst du blöd aus der Wäsche.
Genau, Gummersbach zum Beispiel ist 10. Das sind auch nur 5 Punkte. Ne?
Ja,
also und in dem Bereich ist eng
beieinander. Das ist echt verrückt, ja. Also diese Enge an Mannschaften oder an guten Spielern, die da einfach rumlaufen, das ist schon der Wahnsinn. Aber dafür macht es halt riesig Spaß, jedes Spiel Vollgas geben zu müssen und in vollen Hallen zu spielen. Das ist schon echt was Cooles.
Aber krass, weil du schon so sehr, du sprichst jetzt schon sehr so von nächsten Schritten. Mein Gefühl, was Hannover angeht, wäre, ihr habt ja sozusagen die Meisterschaft der nicht großen 5 gewonnen, weil gefühlt die sind ja gar nicht, also die sind ja kaum attackierbar, so ja. Gefühlt. Ich weiß, klar kann da auch die Löwen waren letztes Jahr 10., das kann es mal geben, aber ihr habt doch eigentlich das absolute Maximum rausgeholt, oder sehe ich das falsch?
Nee, das stimmt. Also ich spreche auch gar nicht von der Platzierung, sondern von unserer eigenen Leistung einfach. Okay. Mir geht es gar nicht darum, gegen die Top-Teams zu gewinnen. Das wird auch nächstes Jahr so ein Ding sein. Bei uns viele in der Mannschaft haben sich halt echt dolle geärgert, wo wir immer, glaube ich, von 10 Top-Spielen 6 mit 2 Toren verlieren.
Ja.
Da sagen alle, Mensch, jetzt müssen wir doch die Top-Teams schlagen, aber ich sehe das halt ein bisschen anders. Wir müssen halt unsere Aufgaben weitermachen, unsere Hausaufgaben weitermachen. Und die Spiele gegen die Top-Teams so eher als Entwicklungsspiel sehen,
okay.
Wo du halt wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kannst, wo wir halt in der 50. Minute, glaube ich, mit 4-5 Toren geführt haben, am Ende das Spiel mit 2 verlieren. Da musst du halt einfach draus lernen. Das sind halt die Spiele, wo in der langen Frist, wo dir als Spieler wirklich viel helfen und auch als Mannschaft. Und ja, natürlich wird es auch eine Riesenaufgabe halt die European League sein.
Ja.
Weil man sieht ja, Göppingen, die stolpern schon ein bisschen durch die Bundesliga. Vielleicht liegt es an der European League ein bisschen.
Gestern mit David Schmidt noch gequatscht nach dem Spiel in Göppingen. Der hat gesagt, ey, das waren jetzt halt einfach 18 Spiele mehr. 2-mal Quali, dann 10-mal Gruppe und dann sind die ja noch bis zum Ende, bis zum Final Four durch. Na, das ist wie... Bei dir reine Vorfreude drauf oder denkst du dir, alter Schwede, das wird schon auch anstrengend?
Beides, also riesige Vorfreude, weil ich auch an sich gerne fliege.
Okay.
Vorausgesetzt, es sind nicht ganz so viele Turbulenzen. aber ja, dieses Reisen, das mag ich einfach. Vielleicht wird es mit den Jahren ein bisschen anders werden, aber diese erste Erfahrung, die man macht, einfach international zu spielen und wirklich... Dienstag fliegen, Mittwoch spielen, Donnerstag fliegen, Samstag spielen, das stelle ich mir schon erstmal noch ganz cool vor.
Aber krass, dass du da, weil das hört man ja echt unisono von denen, die lange dabei ist, boah, ja, spielen aber diese ewige Reiserei, aber du freust dich da richtig drauf. Du sagst auch auf das Reisen selbst sozusagen, in Europa unterwegs zu sein.
Genau, ja. Also man wird sicherlich nicht so viel sehen, aber es ist ja trotzdem schon eine Erfahrung zu sehen, wie die Fans in der Halle ticken. Ich weiß nicht, ob wir gegen solche Mannschaften spielen, aber da in Nordmazedonien zum Beispiel, wenn die Hallen voll sind, das ist ja dann Fußballatmosphäre. Das ist ja, wenn du sowas mal erleben
Balkan
kannst.
Auf Balkan kracht es nochmal anders.
Genau.
Ne?
Ja, also wenn das mal eigentlich erleben kannst, dann ist es schon richtig cool. Und auch die Spiele mit der A-Nationalmannschaft jetzt gegen Schweden, wo wir da hingereist sind und das war ja auch eine neue Erfahrung, ein anderes Land, andere Zuschaueratmosphäre zu sehen, zu empfinden. Und die Erfahrung, ich glaube, dass das macht einen an sich so besser und wird man sicherlich profitieren, die nächsten Entwicklungsschritte da machen. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Das ist ein gutes Stichwort, Entwicklungsschritte. Abschließend noch zum ersten Teil. Du bleibst bis 2025 in Hannover, hast nochmal verlängert. Für dich persönlich, was steht denn so an? Du bist ja jetzt schon erstmal für den Moment gestandener Bundesligaspieler. Kann man das so sagen? Also du hast deine erste Saison jetzt als Stammspieler hinter dir. Was kommt in den nächsten zwei Jahren?
Ja, sicherlich diese Entwicklung, dass die Basisleistung, die man von Spiel zu Spiel abruft, noch ein Stückchen höher ist. Also wo jetzt zum Beispiel ein Topspieler eine andere Leistung hat, also der spielt zwar viel besser als ich, aber du sagst, ach Mensch, das sind wir ja von dem gewohnt, das ist ja nichts Neues. Mhm. Ja, da okay. Diese Entwicklungsschritte, den nächsten Step zu machen, einfach grundlegend einen größeren Mehrwert für die Mannschaft zu haben. Mhm. Dass wir dann vielleicht mal eben einmal mehr vielleicht den Großen ärgern können oder, weil da bin ich ja mit Justus und ich, wir sind ja ein bisschen gleich in der Entwicklung. Mhm. Und ich hoffe, dass wir halt den Verein so ein bisschen tragen können über die nächsten zwei Jahre und mit unseren stetig wachsenden Leistungen auch vielleicht ja so einen Erfolg feiern können in der European League oder ja einen coolen Erfolg im Pokal.
Alter Schwede, ich merke schon, du legst dir ganz schön was drauf, das finde ich cool.
Also ich nehme es jetzt nicht direkt als Ziel, die DAB-Pokal zu gewinnen, aber einfach für mich persönlich die Entwicklungsschritte zu machen, da Verantwortung zu übernehmen und mal eine tragende Rolle in großen Spielen zu übernehmen.
Ja, ja. Ist das eigentlich, von außen sah das oft so aus, dass Marian sehr, sehr viel in die Hand genommen hat in der Saison? Würdest du auch sagen, das war so der allergrößte Verantwortungsträger bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil es ja wirklich schon ein Unterschied, ob du einen strukturierten Mittelmann hast, der auch die Dinge klar ansagt oder auch die richtigen Dinge ansagt, die man spielen sollte. Und der hat das wirklich überragend über die Saison gemacht. Der hat die Leute wirklich sehr, sehr vernünftig eingesetzt und wusste mit den Stärken umzugehen. Auch mit den verschiedenen Spielern, ein Vlad Kulesch, der viel werfen muss oder auch wirklich gut mit seiner Größe zwei Leute ziehen kann. Mhm. Oder dann im Gegensatz ein Martin Hanne, der viel im Zweikampf unterwegs ist, der ein bisschen Kopf durch die Wand geht. Da wusste schon Marian, wie der die Leute da einzusetzen hat. Klar auch Abstimmung mit Christian, mit dieser taktischen Vorgabe, die wir da hatten. Aber Christian gibt ja viele Freiheiten und ist ja manchmal so, im Trainergeschäft gibt es da keine Patentlösung, wie man eine Mannschaft führen oder trainieren kann. Aber mit den Freiheiten, die uns Christian gibt, kommt Marian halt sehr, sehr gut klar. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die er braucht. Und das hat er wirklich super, super genutzt. Und ja, da habe ich auch auf jeden Fall profitiert von dem ganzen Spielsystem. Und das hat schon alles gut zueinander gepasst.
Also er ist eine Säule und wenn ich dich richtig verstanden habe, Justus und du, ihr werdet die anderen beiden, die Hannover dann den ersten Titel in den nächsten zwei, drei Jahren.
Das wäre ein Traum, ja. Das wäre wirklich mega.
Ja. Aber ich finde das geil. Warst du schon immer so, warst du schon immer so ambitioniert? Wir werden ja gleich noch so ein bisschen deinen Karriereweg mal durchgehen, wie du so zum Handball gekommen bist. Hast ja auch gute Gene mitbekommen und so. Aber du wirkst mir jetzt so, als hättest du schon immer gern so das angenommen. Ne? Nicht so, ja, ich guck mal, was kommt, sondern du bist so einer, der nach vorne geht.
Ja, also es war tatsächlich anders viele Jahre, auch gerade in der Jugend, wo ich mir eher kleinere Ziele gesteckt habe. Mhm. Sei es als B-Jugendlicher, ich will in der B-Jugend große Verantwortung übernehmen. Auf einmal mache ich es dann in der A-Jugend, aufgrund vielleicht von Verletzungen, rücke ich nach und spiele halt in der A-Jugend eine größere Rolle. Oder sage ich mal, das erste Jahr in der dritten Liga ist auch erstmal eine kleine Umstellung vom Jugendhandball zum Männerhandball. Mhm. Da habe ich mir auch zum Beispiel das Ziel gesetzt, ich schnupper da erstmal rein, das erste Jahr spiele ein bisschen mit. Auf einmal hatte ich auch eine tragende Rolle. Mhm. Und das Jahr darauf zum Beispiel habe ich gesagt, will ich jetzt richtig Verantwortung in der dritten Liga übernehmen. Und auf einmal bin ich beim BHC in der Corona-Zeit. Dann spiele ich halt Bundesliga auf einmal. Ja, und dann dachte ich mir irgendwie, Jahr für Jahr übertreffe ich meine eigenen Ziele so ein bisschen mehr. Mhm. Und dann vielleicht muss ich mir die Ziele höher stecken. Also, weil spannend, ich mache mir da jetzt nicht unbedingt großen Druck, wenn ich das nicht schaffe, dann ist irgendwie alles im Eimer, aber sag ich mal, ein bisschen selber die Ziele hochzustecken und sich vielleicht dadurch ein bisschen noch mehr Feuer unterm Hintern zu geben. Vielleicht tut es auch mal gut.
Ja, geil. Das heißt, das müsste ja dann eigentlich dazu führen, dass jetzt hast du den Pokal oder die European League versprochen, am Ende wird es die Champions League oder die Meisterschaft für Hannover.
Mal schauen, das vielleicht aber in 7 Jahren dann.
Hast du noch, du hast ja noch Zeit. Du hast ja genau. noch Zeit. Von dir können wir sicher noch weit über 10 Jahre Handball erwarten. Insofern, ja. da solltest du dich nicht stressen. Sehr schön, Redders, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann geht es weiter und wir schauen, wie ihr es kennt, in Teil 2 mal so ein bisschen durch die Karriere und wie es dahin kam, wo es jetzt ist. Jetzt habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass die HBL neue Wege geht, was die Übertragung angeht ab der neuen Saison. Das heißt für mich noch mehr Handball als je zuvor, noch mehr Handball-Talk als je zuvor und damit halt auch noch mehr Arbeit rund um den Handball als je zuvor. Aber da habe ich mega Bock drauf. Das Pensum war die letzten Monate schon echt hoch und es wird noch mal ein Stück mehr ab dem Sommer. Und da brauchst du schon echt so ein kleinen Helfer, würde ich sagen. Und bei mir ist das, damit ich fit bin, damit ich frisch in der Birne bin, inzwischen seit über 2 Jahren. AG1 nehme ich jeden Morgen. Ich habe dadurch Power. Ich bin mir sicher, dass ich soweit gut versorgt bin, was so die wichtigsten Nährstoffe angeht. Das ist ein Helfer zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung, der mir einfach hilft, mich gut zu fühlen, fit im Kopf zu sein und so einfach mein Pensum leisten zu können, was in den letzten Jahren echt ganz schön gewachsen ist. AG1, das ist ein Scoop, wenn ihr Bock habt, jeden Morgen 75 hochwertige Inhaltsstoffe drin, Vitamine, Mineralstoffe, noch weitere Zutaten, gewonnen aus echten Lebensmitteln, ganz hohe Bioverfügbarkeit, heißt der Körper, kann es richtig gut aufnehmen und verarbeiten, geht mega easy, ein Messlöffel, jeden Morgen von AG1, Viertel Liter Wasser dazu. Oder könnt ihr auch wann anders am Tag, aber ich nehme es halt immer am Morgen. Und ja, das ist so eine Routine, die euch hilft, die dem Körper hilft, die dem Geist hilft, einfach fit zu bleiben. Und sind so die hochwertigsten Nährstoffe für die täglich wichtigsten Gesundheitsbereiche drin. Gibt einen neuen Link, wenn ihr Bock habt. drinkag1.com/handaufsharz. Schaut doch da gerne mal rein. Kriegt ihr, wenn ihr das Monatsabo abschließt, einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs, wenn ihr mal auf Reisen seid, noch dazu. Neuer Link, drinkag1.com/handaufsharz. Schaut da gerne mal rein, Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Heute starten wir mal anders rein. In Teil 2, da ich es ja neulich mal ernsthaft geschafft habe, eine Sprachnachricht zu vergessen, baue ich die direkt jetzt an der Stelle ein und das ist, das musst du uns einfach gleich erklären, Renners, weil was Franzi von eurer Geschäftsstelle uns gleich erzählt, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, worauf sie hinaus will, aber du wirst uns ja gleich erhellen können.
Na, da bin ich gespannt.
Hallo ihr beiden. Ja, was gibt's über Renas zu sagen? Also erstmal muss man festhalten, Renas ist wirklich ein klasse Typ, er hat Humor, der ist unkompliziert und es macht echt immer wieder Spaß. Er hat meistens immer ein Lächeln auf den Lippen und ja, das erleichtert mir definitiv meine Arbeit mit ihm und deswegen einfach ein guter Typ. Ja, apropos Spaß, Renas, du kannst ja mal erzählen, was Marian, du und ich für einen tollen Tag mal gemeinsam hatten und klärst vielleicht nochmal auf, wer jetzt wirklich wer ist, damit das dann auch alle wissen. Und ja, ansonsten sage ich nur, viel Spaß euch beiden noch und Renas, absolut. Also, tschüss.
Franzi, vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Also, fangen wir mal mit absolut an. Ist das ein Wort, was du etwas überstrapazierst oder wie ist das?
Nee, ich nicht, aber Franzi, mit der komme ich auch wirklich sehr, sehr gut klar und wir setzen uns ab und zu mal mit Domenico Ebner und ihr mal abends zusammen und trinken halt mal so einen Gin.
Ja.
Der Domenico, der ist einer, der das Wort wirklich überstrapaziert. Ah, okay. Und dann Franzi und ich, das haben wir auch so festgestellt. Und dann haben wir mit Evo auch ganz normal erzählt und gesprochen. Und immer als er das Wort gesagt hat, haben wir uns angeguckt und mussten uns wirklich das Lachen verkneifen. Und Ebbo wusste gar nicht, was los ist. Und das weiß er bis heute nicht. Und liebe Grüße, Ebbo, wenn du das hörst. Das war genau das, warum ich immer lachen musste.
Das war, boah, ist das mies. Oh, ich hasse sowas. Wenn man da sitzt und alle checken, was los ist. Ach geil, okay. Also er sagt die ganze Zeit absolut, er lacht. Ihr lacht euch einen Arsch ab, aber er checkt es gar nicht, worum es geht, bisher.
Genau, genau. Und dann war auch so eine Konversation nur mit mir und Franzi. Wir haben über irgendwas erzählt und dann kam halt Ebbo von der Seite mit seinem Absolut und das hat mir alle Socken weggehauen. Und hat mich richtig wirklich, da war ich überrumpelt.
Geil, okay. Also das ist sozusagen sein Catchword.
Genau.
Sag mal ganz kurz, bevor wir die anderen Sachen klären, was macht Franzi denn eigentlich auf der Geschäftsstelle?
Sie macht die Social-Media-Abteilung. Also sie ist auch halt viel bei uns beim Training und postet alles und sorgt dafür, dass einfach Hannover ein bisschen bekannter wird im Umfeld und im Handballerkreis. Mhm. Das macht sie auch sehr, sehr vernünftig, muss man sagen. Gerade der Zuschauerzuspruch, den wir jetzt über das Jahr hatten, klar liegt es auch sicherlich an unseren Leistungen, aber das muss ja erstmal wer nach außen kommunizieren. Das macht sie wirklich sehr, sehr gut.
Cool. Und das Thema wird ja jetzt mit deinen alles noch größer, ne?
Genau. Da habe ich auch gehört, wird ein bisschen mehr Arbeit auf der Social-Media-Abteilung zukommen.
Ja.
Aber ich denke, wenn wir den Handball dadurch größer machen und bekannter machen, dann ist ja auch was Gutes.
Voll. Bist du ein Social-Media-Typ? Machst du das gerne? Bist du viel unterwegs, so Instagram oder wo auch immer?
Schon, ja. Also ich poste nicht immer alles, was ich mache, ob ich jetzt Reis oder Nudeln koche, aber so ab und zu mal bin ich da mal unterwegs und es gibt ja diese Rubrik für enge Freunde, den zeige ich da mal immer mal gerne wieder was,
okay.
Wie ich unterwegs bin, aber jetzt sonst der Öffentlichkeit nicht immer.
Eher dezent, okay.
Genau.
Und was hat es jetzt mit dem geilen Tag von Franzi, Renners und Marian Michalczyk auf sich?
Ja, da mussten wir für die Sparkasse in Hannover einen Clip drehen, weil die neues Beratungscenter eröffnet haben. Und da mussten wir uns halt erst vorstellen und dann den Satz sagen, dass das alle gerne vorbeikommen sollen, weil wir da auch noch eine Autogrammstunde geben. Und ich weiß nicht, Marian, der hat ja manchmal so eine trockene Art und Weise, Dinge auszusprechen. Da musste ich erstmal in den ersten Videos ein bisschen schmunzeln drüber. Und das mussten wir halt deswegen neu aufzeichnen. Und das halt kann man sich gut vorstellen wie in der Schule, wenn man nicht lachen darf.
Ja,
da steigert
ja.
man sich bei Sachen richtig, richtig rein. Und dann ging es halt schon los. Franzi drückt auf den Startknopf und ich muss schon lachen. Und es ist ungelogen, dass wir halt zweimal 30 Minuten dafür gebraucht haben. Für wirklich zwei Sätze.
Ja, und wenn der Wurm drin ist, ne, dann, ja.
Das ist der Wahnsinn. Und dann sollte ich Marian mich vorstellen, weil wir haben ein bisschen die Rollen getauscht, weil Marian hat uns beide eigentlich vorgestellt. Und ja, da hat Franzi wieder angefangen aufzunehmen. Und bei mir hat es wirklich im Kopf schon richtig geglüht. Und da stelle ich mich hin und sage, ich bin Marian. Aber wirklich, wirklich so richtig ernsthaft.
Mit voller Überzeugung.
Genau. Und das war der Moment, wo wir dann wirklich aufgehört haben und dann erst wieder am Nachmittag weitergedreht haben, was dann auch wieder einige Minuten gebraucht hat.
Oh, geil. Ey, aber siehst du, so bleibt es ja für immer in Erinnerung. Also in dem Moment denkt man sich, was ein Shit, aber so bleibt es ja für immer in Erinnerung. Ne? Das ist ja natürlich mega geil.
Ja, Franzi hat auch daraus echt ein geiles Video zusammengeschnitten. Und ja, es war schon eigentlich so der Tag, wo so ein bisschen... ja, das war ja die Anfangszeit der Saison, wo man sich jetzt vielleicht mit den Neuzugängen noch nicht so gut kannte.
Ja.
Aber
ja.
Das war ein Tag, was uns, also mich und Marian, schon sehr zusammengeschweißt
ja,
hat.
Ja, geil, das glaube ich.
Also das und auch gerade so mit Franzi, da ist ja schon, wenn man sowas erlebt, zwar ein bisschen quatschig manchmal, aber im Endeffekt ist es schon cool, dass da schweißt man sich ein bisschen zusammen.
Sehr, sehr geil. Das ist, ich muss dir nachher mal ein Video schicken, da versucht João Felix, der Fußballer von, der jetzt gerade bei Chelsea spielt, die müssen irgendwas für EA Sports machen und der kann einfach nicht EA sagen, der sagt immer EA und die anderen brechen halt auch die ganze Zeit nur ab. So stelle ich mir das bei euch auch vor, das muss ich dir nachher mal schicken, das ist so geil.
Ja, genau. Also
der fängt nur an zu reden und die anderen sind schon einfach weg.
Ja, also an dem Wort Stadtsparkasse bin ich auch nicht nur einmal gestolpert. Also.
Boah, das ist aber auch fies. Wenn du das mal, ne, also entweder es funktioniert, so wie jetzt bei dir gerade, aber wenn du dich da mal verfangen hast, dann ja, geht man ja schon mit Angst auf dieses Wort zu, ne? Und dann kriegst du es auch nicht mehr aus dem Mund. Ach, mega, mega. Dann lass uns Marian doch auch gleich mit reinholen, denn auch der hat uns netterweise eine Sprachnachricht geschickt.
Ach, Quatsch.
Ja, hi Renas und Schmiso. Marian hier. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast. Ich hoffe, Renas kriegt gescheit die Zähne auseinander. Und ich wollte mich ganz kurz an dieser Stelle nochmal bedanken für das Kissen, was du mir mal geschenkt hast, Renas. Hatte es jetzt inzwischen auch schon mal beim Auswärtsspiel mit dabei. Und ja, alles Weitere kannst du ja vielleicht nochmal an der Stelle hier erläutern. Wie gesagt, viel Spaß und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
Jetzt muss ich erstmal eins anderes noch fragen. Die sprechen ja alle deinen Namen falsch aus. Ich habe dich ja extra nochmal gefragt. Du hast mir erklärt, wenn es ein langes A wäre, wäre ein Strich im Lettischen über dem A.
Genau.
Hast du das noch niemandem gesagt, dass du eigentlich Renas heißt und nicht Renas?
Ja, das hat sich so eingebürgert. Also die Hälfte der Mannschaft sagt so, die andere Hälfte so. Das ist aber schon seit Jahren. Also das ist auch okay für mich. Also ich komme damit auch gut klar.
Okay. Oder Rainer, hast du mehr Erfolg
genau,
gesagt, ne?
Oder Rainer beim BHC. da liebe Grüße an meinen alten Teamkollegen. Wir hatten wirklich ein sehr schönes halbes Jahr miteinander.
Ja.
Und liebe Grüße auch an David Schmidt, falls er hier zuhört. Nach den Spielen, bei den längeren Auswärtsfahrten, da saßen wir immer mal gerne hinten im Bus und haben uns auch eine schöne Zeit gemacht.
Ach cool, okay. Das war Saison 2021, wo du beim BHC warst?
Genau, die Saison, die dann nach der abgebrochenen Saison.
Ja, dann. Genau.
Und ja, nee, da bin warte ich mal, sorry,
warte mal, war das? Ach doch, die 1920 wurde abgebrochen, genau. 2021, genau. War dann die.
Da bin
die
ich dann zur Winterpause gewechselt. Ja.
Da hast du ja auch deine ersten Schritte gemacht, wobei, da quatschen wir gleich drüber. Das Kissen. Was hat es mit Marian und dem Kissen auf sich?
Das ist genau dieselbe Story wie mit Franzi, also mit dem Tag, mit dem Drehtag. Mhm. Und wir haben ja zu Weihnachten dann Wichteln gemacht und wir sollten dann halt einen Namen ziehen, für wen wir ein Geschenk besorgen müssen. Mhm. Und ich habe ihm im Vorhinein gesagt, oder habe mir im Vorhinein gesagt, wenn ich Marian ziehe, dann besorge ich ihm ein Kissen, wo ich unsere Gesichter auf zwei Menschen draufschneide. Und dann habe ich bei Marian eine Sprechblase, wir sehen uns in der Stadtsparkasse, und bei mir eine Sprechblase, ich bin Marian, weil ich mich halt so vorgestellt habe. Und dann noch schön mit einem Reckenhintergrund. Das ist eigentlich schon so eine kleine lustige Erinnerung.
Ja, sehr, sehr geil. Aber krass, der Tag scheint euch wirklich alle nachhaltig geprägt und zusammengeschweißt zu haben. Das ist cool zu hören.
Auf jeden Fall, ja. Das war auch ein kleiner Highlight-Clip, den Franzi uns zusammengeschnitten hat zum Saisonabschluss, wo dann sie die Outtakes zusammengetragen hat. Mhm. Das war auch wirklich eine sehr, sehr lustige Stelle.
Sehr
dann.
Geil. Und sag mal, du hast schon gesagt, David Schmidt ist dir auf jeden Fall vom BHC sehr guter Erinnerung geblieben. Ist es in Hannover, ist dir jetzt so Marian der Nächste? Oder wer würdest du sagen, sind so die besten Kumpels aus dem Team?
Würde sagen Domenico Ebner, weil ich mit ihm schon sehr, sehr viel gemacht habe eigentlich. Wir sind auch wirklich sehr, sehr gute Freunde und ja, waren mal immer offen für einen spontanen Abend, jetzt nach dem Training, ob wir mal uns was bestellt haben und Handball geschaut haben oder ob wir mal rausgefahren sind. Eigentlich so mit Domenico war ich am meisten unterwegs, aber auch mit Marian komme ich wirklich sehr, sehr gut klar und eigentlich auch mit der
absolut beste Freunde.
Genau, quasi absolut. Genau.
Ja, cool. Das ist ja auch die, jetzt weiß ich gar nicht, Marian ist so, glaube ich, so Mitte 20 und Domenico, glaube ich, auch, ne? Also ihr seid dann ja auch so ein bisschen die jüngere Generation noch so all in all.
Wobei Domenico schon 29 ist, 28.
Ah, der ist schon 29, okay. Ja, gerade doch, wobei der ist ja jetzt auch schon, der ist ja, glaube ich, schon, ja, wahrscheinlich 7 Jahre oder so in der Liga, ne? Das stimmt.
Ja, genau.
Ist wahrscheinlich gar nicht mehr so, ja.
Und er war ja der mir den Anfang in Hannover sehr, sehr einfach gemacht hat. Da weiß ich noch, ist Möritz zu Ebo gegangen und hat gesagt, hier, nimm dir mal ein paar Tage mit. Und dann hat mich Ebo immer vom Hotel noch abgeholt, als ich kurzfristig nach Hannover gewechselt bin, schon zum Halbjahr. Und mich zum Training gebracht, mich zu sich zu Hause eingeladen. Und Ja, so ist eigentlich alles entstanden. Da weiß ich noch, als ich vorgestellt wurde vor der Mannschaft, da habe ich so halt in die Runde geguckt und da ist mir halt so ein verstörendes, riesiges Grinsen aufgefallen. Das war halt von Ebo. Und in dem Training hat er halt dann noch einen Kopfschuss bekommen von einem Spieler und dann ist er komplett durchgedreht und dann hatte ich zwei sehr verrückte Kontraste von ihm gesehen. Da wusste ich auch erst, danach, das ist auch ein Verrückter, aber
Okay,
im positiven Sinne wirklich ein verrückter, cooler Teamkollege.
ach ja gut, wobei einen an den Kopf steckt ein Torwart nie gut weg, ne? Da darf
Ja,
man sich,
ja.
glaube ich, auch mal beschweren.
Auf jeden Fall.
Er geht ja nach Leipzig jetzt, ne? Wenn ich
Ja,
richtig bin. Das
genau.
ist, wie ist sowas? Ich stelle mir das, also Leipzig ist ja zum Glück jetzt nicht aus der Welt, aber trotzdem, man könnte ja jetzt nicht mehr dreimal die Woche Kaffee trinken und abhängen.
Ja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schade, als ich das erfahren habe oder gelesen habe auf Handball Leaks.
Ja,
War
das kann,
ich.
stimmt. Er hat das dann, glaube ich, nochmal erklärt später auf seinem Instagram-Account, ne? Aber ich glaube, das wurde auch vorher schon rausgehauen, ja.
Genau. Und da war ich schon sehr überrascht. Ja, finde ich schade auf jeden Fall, dass er geht. Aber klar, wenn es für ihn die richtige oder der richtige Weg ist, dann soll er auf jeden Fall machen, soll er seinen Weg gehen. Und ja, ich sag mal so, meine Eltern wohnen in Dessau. Und Leipzig ist ja nur 40 Minuten
Sehr gut.
da von weg.
Das
Und
ist
ich habe
gut.
schon zu Evo gesagt, da habe ich schon einen Grund mehr, mal nach Hause zu fahren. Und dann werde ich auf jeden Fall zu ihm mal zu Besuch sein.
Ist denn, jetzt weiß ich gar nicht, die anderen geht Effe auch sicher? Da bin ich mir jetzt gar
Genau.
nicht sicher. Okay.
Effe geht ins Ausland, wohin aber steht noch nicht fest zu jetzigen Zeitpunkt. Ja, dann
Nevers nach
verlässt.
Erlangen.
Genau, verlässt uns noch Veit und Mensch, Basti Roschek, genau, Basti
Ah ja,
Roschek.
Basti Roschek.
Ja,
Stimmt, der
der,
Abwehrspezialist.
genau, was er macht, steht noch nicht ganz fest. Der kommt gerade aus seiner Kreuzbandverletzung, die er sich leider zugezogen hat, hat uns auch menschlich und sportlich sehr, sehr gefehlt das Jahr. Auch wirklich ein Megatyp und wirklich ja, schade, dass das so passiert ist und ja, dass er uns verlassen wird.
Weißt du denn eigentlich, es rätseln ja alle, weißt du, wer hinter Handball-Leaks steckt? Kennst du den
Nein,
Urheber?
das. Nein, keine Ahnung. Also, Marian macht bei uns in der Kabine, ist auch so für die Gerüchteküche verantwortlich, haut da auch mal ein paar Sachen raus. Sicherlich pokert er auch ein bisschen.
Ach,
Und
kein
dann.
Spaß. Ja.
Also, ist auch nicht immer alles richtig, aber mit dem kann man immer über sowas gut quatschen. Über
Okay,
ein
aber
paar
schon, der
Gerüchte.
sagt dann, ey, ich habe gehört, der und der geht da und da hin oder der und der kommt vielleicht in die Bundesliga. So.
Oder sei es, wie er sich das vorstellt oder was seine Gedanken zu
Ach
sind, wie
so,
er
wie
sich
er es
das.
machen, das ist auch ein Ansatz. Also ich fände es
Genau.
gut, wenn der dahin geht.
Genau so in die Richtung. Und dann ist bei uns in der Kabine der Marian so ein Handball-Leaks-Insider. Vielleicht sollte man bei ihm mal nachgucken.
Geil, okay. Nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, nehme ich ihm mal sein Handy ab und gucke, ob noch
Genau.
zwei Instagram-Accounts aktiv sind. Geil, ey. Wobei das ist ja schon noch ein Unterschied, glaube ich, sich Informationen zu holen und früher zu wissen, wer wohin geht oder zu sagen, ich fände ganz gut, wenn der da und da hinwechselt. Das ist, glaube ich,
Und
schon
auf
noch ein
einmal.
bisschen was anderes.
Und dann stimmt es doch und dann gucken wir alle blöd.
Ja, gut, wenn er mal einen raus. Er muss es halt irgendwann mal riskieren. Einen raushauen und wenn er dann richtig ist, dann, ja, dann Glückwunsch, dann Karriere beenden mit 100% Trefferquote. Redas, wir springen mal ganz an den Anfang nochmal. Wie muss ich mir denn den Handball in Lettland vorstellen? Denn da kommst du ja ursprünglich her, also dort bist du geboren.
Ja, aber ich bin halt mit 3 Jahren gleich rüber nach Deutschland, weil mein Vater selbst zweite Liga in Dessau jahrelang gespielt hat.
Ach stimmt,
Von
2005 habe ich hier auf dem Zettel
genau
stimmen. Das heißt, du hast an
von
Lettland hast du keine Erinnerung, oder? Das
nein,
ist zu
also
jung.
bisschen Kindergarten noch,
Ja.
bisschen so ganz wenig, aber ja, sonst habe ich hier alles in Deutschland erlebt, gemacht, aufgewachsen. Ja, von dem her weiß ich das auch nicht ganz,
Sagst
aber
du denn,
ich
ich
ja.
bin Deutsch-Lette oder sagst du einfach nur, nee, da war ich mal ganz kurz, aber ich bin Deutscher? Oder hast du so ein bisschen was Lettisches in dir, würdest du sagen?
Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe gerade viel Erinnerung oder Verbindung, wie man es nennen mag, zu meiner Oma oder in dem Sinne, dass sie halt auf dem Land wohnt und mit Lettland verbinde ich das halt, dass man viel auf dem Land war, zum Nachbarn gegangen ist, direkt sich Milch von der Kuh ins Glas gezapft hat und warme
Ach
Milch getrunken hat
nein.
und oder selber halt Hühner geschlachtet hat und die dann auch gegessen hat. Ja, das ist wirklich Naturprodukt
Cool,
vom
ja.
Feinsten und sie hatte auch einen Garten mit Kartoffeln, Tomaten, Gurken und da war gab es immer zum Grillen immer Salat aus dem Garten
Geil.
und Fleisch vom Nachbarn vielleicht und das ist halt so, was ich von Lettland in mir habe so ein bisschen.
Aber daran erinnert, also wenn daran erinnerst du dich von den Besuchen, oder? Also jetzt nicht aus der Zeit, wo du selber dort gelebt hast, sondern wenn ihr mal wieder dorthin fahrt.
Ja, auch, ja, auf
Ja,
jeden Fall.
genau.
Das war dann auch super. Viel Platz für alle, konnte man sich richtig austoben da.
Wie oft geht's denn dahin? Wie oft bist du noch dort?
Wir versuchen eigentlich mit der ganzen Familie einmal im Sommer dahin zu fliegen, aber ja, jetzt mit dem Alter, wo also ich habe ja drei Geschwister und der eine studiert, der andere arbeitet. Kleiner Bruder ist noch in der Schule, ich habe jetzt Handball, ich habe auch Urlaubszeiten sind, sage ich mal, unregelmäßig von Jahr zu Jahr, passt nicht immer mit den Ferienzeiten.
Und
Und
dieses Jahr, da haben wir schon drüber geredet, wird dein Sommer ja sehr, sehr kurz, ne? Also das werden
genau.
ja nur 2, 3 Wochen, wo du überhaupt frei hast.
Genau, vielleicht fliege ich da noch eine Woche hin und besuche mal die Familie. Das entscheide ich noch ein bisschen spontan. Aber meine Eltern sind da eigentlich jeden Sommer, ja. Die fahren da hin, besuchen die ganze Familie einmal für 1,5, 2 Wochen. Und fahren dann wieder zurück.
Genau, also dein Vater, hast ja schon gesagt, lebt immer noch in Dessau, ist er auch immer dort, der hat ja Dessau-Roßlauer SV dann gespielt. Ist er immer dort geblieben eigentlich oder hat er nochmal irgendwo anders hingewechselt in Deutschland?
Nee, der ist eigentlich da immer geblieben. Ich weiß noch, dass er noch ein Jahr in Bernburg gespielt hat, dritte Liga. So ein halbes Jahr ist er nochmal eingesprungen. Weil er auch da den Trainer zum Trainer auf jeden Fall guten Kontakt hatte und da hat sich das wohl so ergeben. Aber ja, sonst ist er in der Region geblieben, hatte da auch seine Viertligamannschaft, Fünftligamannschaft, hat er nebenbei noch trainiert, aus Spaß und Freude. Und ja, da sind meine Eltern erstmal da geblieben. Also ja, war auch schwierig wegzuziehen, wenn du zwei, drei Kinder hast, die
Ja,
noch in der Schule sind.
stimmt,
Und
klar.
eins gerade vielleicht mal aus der Schule raus ist.
Dann wechselt
Ja.
man dich so hin und her. Und ist
Genau.
er wie guter Handballer war er?
Das ist schwer zu sagen, ist auch schwer zu vergleichen. Ich sehe nur manchmal die paar Highlight-Videos noch von Dessau. Aber Heidmar Felixson, unser Co-Trainer, der hat wohl gegen meinen Papa früher gespielt und er meinte, es ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler gewesen. Also er war Kreisläufer und halt. Ja, aus dem, sage ich mal, Ostschule-Kreisläufer. So ein
Die
bisschen
harte
vielleicht schmutzig,
Schule.
so, ne, genau. Da hat
Ja.
auch, sagt auch Christian manchmal bei der Videoauswertung, da kannst du mal ein bisschen wie dein Papa werden.
Geil.
Aber ja, der hat dann zweite Liga Jahr für Jahr gespielt und war da auch eine feste Größe.
Und aber Trainer der lettischen Nationalmannschaft auch.
Also nicht mehr, aber war er. Das war das Jahr vor Corona, hat er sich mit der lettischen Nationalmannschaft zum ersten Mal für ein Großturnier qualifiziert. Gruppenspiel gegen Deutschland, gegen Christian Prokop damals noch.
Krass, erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay. Aber
Und
krass, boah, das ist ja eigentlich gar nicht so lang her. Aber das war ja dann, das war ja schon ein Riesenerfolg, oder?
auf jeden Fall, also das war, da gewinnen die gegen Slowenien zu Hause noch, gegen einen Mika Zarabec. Und dann flippt natürlich das kleine Land da völlig aus. Und war natürlich ein Riesenerfolg für das Land und habe mich auch riesig gefreut für meinen Papa. Ja, und da auch natürlich die Dreierkonstellation, oder was heißt Dreierkonstellation, aber man sagt ja immer, so klein ist die Handballwelt, dann trifft man wieder auf Christian Prokop. Und bei den ersten Gesprächen mit Hannover war auch mein Vater dabei und da waren wir alle zusammen in dem Sinne.
Krass, und erst ein paar Jahre davor haben sie gegeneinander
Genau.
gecoacht quasi. Sehr, sehr
Genau,
cool.
genau.
Wie ging es bei dir los mit dem Handball? War es klar, dass dein Papa dich mit in die Handballhalle nimmt und du dann auch spielst?
Ja, da war ich auch Feuer und Flamme, da zu den Spielen zu gehen und mir das anzuschauen. Und danach, ja, da war ich selber auf dem Feld und habe den Ball geworfen. Eigentlich nach jedem Heimspiel, das war das Highlight. Und dann irgendwann gehst du halt zum E-Jugendtraining. Und dann, ja, von Jahr zu Jahr spielst du da Handball. Mit 13 Jahren bin ich nach Magdeburg rüber gewechselt, auch nicht so weit aus Dessau. Und ja, dann nahm das alles so seinen Lauf irgendwann.
War SG Kühnau, heißt
Genau,
dein
genau.
ganz ursprünglicher Jugendverein, das ist so ein ganz kleiner Dorfverein.
Das ist ein Stadtteil von Dessau. Also, wie man es jetzt vergleicht mit Finnhorst vielleicht, ist ja auch Hannover, aber die nennen sich Finnhorst wegen dem Stadtteil, wo die sitzen oder wo ihr Sitz ist. Und ja, so auch ist die SG Kühnau. Also, das ist ein kleiner Teil von Dessau und das war so in Dessau, sage ich mal, die Jugendstelle, weil Dessau-Roßlau hatte jetzt keine Jugendarbeit an sich.
Ah,
Und da
okay,
ist
ach,
man
die haben
halt
gar
zur.
keine eigene Jugend.
Also, mittlerweile schon, mittlerweile wird da was aufgebaut mit
Ah, okay.
einer. Mit einem Projekt, aber damals war das alles noch nicht und da ist man zur SG Kühnau gegangen.
Ist ja auch ein, ich glaube, ziemlich stabiler Zweitligist, ne?
Genau,
Also
also
ist
die
gut.
haben den Aufstieg gerade so verpasst, weil Eisenach in Coburg gewonnen hat.
Stimmt, das war ja sogar bis zum letzten, ne? Ich glaube, Lübbecke ist
Genau.
so ein bisschen abgefallen hinten raus. Die
Genau,
waren
genau.
eigentlich
Ja.
lange Zweiter und Balingen ja früh hoch. Ach ja, genau, okay. Also die hatten am letzten Spieltag sogar noch Aufstiegschancen, aber
Genau,
Eisenach hat es
und
dann
haben,
gezogen.
also die haben ihre Aufgaben erledigt, gegen die Eulen gewonnen, aber hatten es aufgrund der Tordifferenz nicht in eigener Hand. Und das habe ich auch akribisch verfolgt, hatte da beim Spiel keine ruhige Minute, weil fünf, sechs wirklich sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich jahrelang zusammengespielt habe, spielen jetzt in Dessau. Und da ist immer noch so die Verbindung, wenn ich nach Hause fahre, dann treffe ich mich mal mit ein, zwei Leuten. Und das ist eigentlich schon ganz cool, ja, dass man halt so auch seine Kumpels verfolgt.
Boah, krass, die werden, ja, als Dritter werden sie ja dann sogar noch, ich weiß es gar nicht, wer war da noch mit dabei, außer, ich glaube, Lübeck ist ja am Ende Fünfter geworden, ich weiß gar nicht mehr, Bietigheim
Vierter.
oder so, aber.
Also die Dreierkonstellation um Platz 2 war ja Eisenach, Dessau und Lübecke, genau. Und
Ah ja.
Barling war ja
Genau,
da schon.
Balingen war schon, glaube ich, 2, 3 Spieltage vor Schluss ausgeschieden.
Genau.
Okay, aber das heißt, das wäre für dich. Du hättest logischerweise dann Dessau die Daumen gedrückt, dass die hochkommen in die erste
Genau,
Liga.
genau.
Aber krasses Drama bis hinten raus. Bin ich gespannt. Von Eisenach habe ich auch noch keinen so einen. Weißt du über die irgendwas? Hast du einen Eindruck, was da hochkommt in die Bundesliga?
Eine sehr, sehr eklige Mannschaft, glaube ich. Also gerade was ihre
Das werden
Abwehr
Sie gerne
angeht.
hören.
Auf jeden Fall. Also sie haben eine sehr eklige Abwehr und wenn du da in Eisenach in der kleinen engen Halle spielst, das ist auch sehr, sehr viel Fankultur dabei. Da wirst du auch nicht mit offenen Armen empfangen und nicht um Fotos und Autogramme gebeten. Das war ja auch in Dessau ähnlich der Fall. Da haben wir ja DHB-Pokal gespielt, lagen zur Halbzeit 14-11 hinten und gewinnen das Ding ab der 50. Minute. Also ist auch uns da ein Stein vom Herzen gefallen. Wirklich aber zwei tolle, tolle Handballvereine, denke ich,
Cool.
die Bundesliga auf jeden Fall bereichern.
Ja, freue ich mich drauf. Eisenach war ich noch nie. Balingen kenne ich gut, klar, aber bei denen hat sich's ja auch früher abgezeichnet, dass die wieder hochkommen. Und du hast schon gesagt, da warst du noch gar nicht so alt. Mit 13 bist du dann nach Magdeburg gegangen. Da war aber dann schon klar, dass es ambitioniert wird bei dir, oder?
Also mit 13 noch nicht ganz so klar, da sind einfach die Träume da in dem Sinne. Aber ja, von Jahr zu Jahr, wo
Aber
man.
warum wollte dich Magdeburg? Doof gefragt. Die müssen ja schon was in dir dann gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall, also sicherlich auch die linke Hand und auch Talent von meinem Papa. Mein Papa hatte auch immer gute Verbindungen nach Magdeburg, weil der war ja auch ein bisschen im Jugendbereich in der Bezirksauswahl tätig. Und ja, da hat sich das wirklich so ergeben, dass ich auch jetzt in Kühnau noch damals, sage ich mal, einer der auffälligeren war, noch in der D-Jugend. Und ja, und irgendwann in Magdeburg über die Jahre habe ich auch eine große Verantwortung bekommen. Ab der B-Jugend wurde auch dann zum ersten Mal in die U16-Nationalmannschaft eingeladen zum Lehrgang. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ich wurde dann auch recht früh Kapitän. Nicht gleich zu Beginn, aber dann glaube ich nach einem Jahr. Und habe dann immer in meinen Mannschaften eigentlich immer sehr, sehr große Verantwortung übernommen und so hat sich das irgendwie dann hochgestuft, ja, über die B-Jugend, A-Jugend. Ich habe ja eigentlich immer eine Jugend höher gespielt, eben weil Linkshänder nicht so viel waren.
Ah, okay.
In der Mannschaft und.
Und du warst körperlich von Anfang an immer relativ weit, ne?
Genau, ja, ich war eher der Frühentwickler. Also halt, wenn du die ersten Jahre Milch von der Kuh direkt trinkst, ich glaube, das und Kartoffeln aus dem Garten ist, das macht schon ein bisschen was.
Sehr gut. Ich hoffe, das hören alle Jugendtrainer hierzulande. Also guckt mal, dass ihr eine Kuh in den Garten stellt, bei den größten Talenten.
Naja.
Vielleicht hilft das was. Aber hast du Statur? Dein Papa war der auch so richtig stabil? Hast du von dem
Ja,
vielleicht das auch ein bisschen mitbekommen? Ja.
auf jeden Fall. Also ich musste auch tatsächlich aus meinem Körper einen Rückraumspieler machen, weil ich war nicht so schnell auf den Beinen anfangs. Halt ein bisschen Kreisläufer vielleicht Statur gehabt, aber
Ja.
das haben wir in Magdeburg wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir hatten wirklich schon moderne Strukturen mit eigenem Athletiktrainer schon ab der B-Jugend, glaube ich, oder sogar schon.
Cool.
Oder mit Hilfe von Athletiktrainer in der C-Jugend wurden Pläne für uns erstellt und regelmäßig Schnelligkeits-, Koordinationstraining gemacht. Ja, dass man einfach da möglichst professionell ausgebildet wird. Und das zeigt sich auch, dass die Jungs jetzt in der zweiten Liga auch viel unterwegs sind oder ich mal wieder in der ersten Liga. Ich glaube, da das trägt schon alles Früchte. Und ich hatte auch das Glück, wirklich, war wirklich unter wirklich sehr vielen guten Trainern. Ja, war ich da in Ausbildung, sage ich mal. Und konnte von vielen was mitnehmen und wirklich. Habe auch sicherlich profitiert, dass ich immer eine Jugend höher gespielt habe. Und ich finde auch, man muss halt Leute ins kalte Wasser schmeißen, wenn sie nach vorne kommen wollen.
Ja.
Hilft nichts immer, da Kopf zu streicheln und sagen, du bist noch jung, du kannst noch
Ja.
1, 2 Jahre warten. Also wenn wir halt eben, wie es andere Nationen schaffen, eben Topspieler rauszubringen, dann müssen auch mal die Leute mal unter Misserfolgen leiden, weil die Ansprüche sehr hoch sind einfach. Also. Ja, und das kam einfach irgendwann alles zusammen, sicherlich auch verwöhnt vom Erfolg oder vom Selbstverständnis, dass ich halt immer irgendwo das Höchste bekommen habe. Und ja, so hat sich dann der Weg abgezeichnet, wirklich. Auch das halbe Jahr beim BRC, das hat mir wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Das war in der Corona-Zeit, da habe ich auch mit Magdeburg gesprochen, dass die dritte Liga, die ich hatte halt gar nicht gespielt und ich habe meine Entwicklung in Gefahr gesehen. Und ja, dann ruft mich auf einmal der Jugendkoordinator am Donnerstag an. Du, wir haben uns überlegt, du kannst zum BAC gehen. Pack deine Tasche und fahr schon Samstag los.
Krass.
Also, und weil ich dachte eigentlich immer, als ich in Magdeburg war, Mensch, also wenn ich Schule und alles beende, möchte einfach mal weg. Also ganz weit weg von allen. Aber
Okay.
dann war es halt auf einmal innerhalb von 2 Tagen weg von allen, noch zur Corona-Zeit,
Ja.
wo du niemanden treffen darfst.
Ja.
Und dann kommst du zurück noch für ein halbes Jahr nach Magdeburg und denkst schon, oh ja, das habe ich schon vermisst. Und dann lernt man Dinge wertzuschätzen einfach und auch so persönliche Entwicklungen, die man einfach nimmt, wenn man mal Dinge von der anderen Seite sieht oder einfach mal weg aus der Komfortzone ist.
Krass, aber warum wolltest du weg?
Ja, wie gesagt, weil ich ja in der ersten Mannschaft eigentlich keine Chance hatte, wenn
Achso,
man
nee, genau,
sieht.
Handballer verstehe ich das, aber so ich hatte
Ach
jetzt das
so, ach
Gefühl, du
so.
sagst auch so menschlich wolltest du raus.
Ach so, nee, nicht wegen meinem Umfeld oder so, sondern ich dachte einfach mal was Neues
Du musst
sehen.
was
Also,
sehen, okay.
genau.
Du musst
Einfach
was
mal,
anderes sehen,
wie es ist, mal komplett eigenständig zu sein, alles selber zu erledigen. Aber wenn man dann halt weg war, so komplett alleine, dachte man sich schon, ah, ist schon cool, wenn man dann doch so ein kleines Umfeld hat, wo man jahrelang sich wohl gefühlt hat. Aber ja, das habe ich ja mittlerweile auch in Hannover. Und hier fühle ich mich auch sehr, sehr wohl.
Also da kann ich dich gar nicht verstehen. Ich sagte, ich muss jetzt so, keine Ahnung, seit guten 10 Jahren meine Wäsche selber waschen und ich habe es keinen Tag als toll empfunden, den
Ja,
Scheiß
die Aufgaben gibt es auch, die ein bisschen nerviger sind, aber als ich schon mit 13 raus war im Internat, da hatte ich eigentlich keinen einzigen Tag Heimweh. Das war eigentlich mega cool, weil wir im Internat waren. Du hattest halt deine Freunde, ein Zimmer neben dir, hast halt die Erzieher ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Das war schon manchmal ein bisschen wie Ferienlager, aber dann kam halt die Schule, da kam auch noch ein bisschen wirklich Anspruch dazu, weil es war auch gut geregelt, dass wenn du keine no guten Noten schreibst, dann gibt es Gespräche mit Trainern, mit Eltern. Und wir wurden da schon halt, ja, es wurde aufgepasst, dass wir einfach vollumfänglich gut ausgebildet werden.
Ja, muss man einfach darauf achten, ne? Weil ja, egal wie groß das Talent ist, nicht jeder dann
Ja,
Profi-Handballer werden kann, ne?
gerade im
Oder
Handball kannst du jetzt nicht immer deine Rente darf, also gar nicht deine Rente davon bezahlen oder davon leben
genau.
einfach. Ist jetzt nicht wie beim Fußball.
Ja, muss man noch ein bisschen was anderes auf jeden Fall
Auf jeden
nebenher
Fall,
haben als
ja.
Sicherheit, ne? du, ist dir auch dann gar nicht schwer gefallen von den Eltern? Ich meine, Dessau, Magdeburg hast du schon gesagt, ist jetzt nicht so weit, aber ist dir nicht schwer gefallen, dann den Schritt zu machen ins Internat?
Nein, also ich war immer so, ich möchte Dinge alleine bewerkstelligen, sei es Probleme oder Aufgaben. Das war auch eigentlich häufig so, dass ich, wenn ich mal irgendwie einen Streit in der Schule hatte oder so, sind ja viele zu den Eltern gegangen, viele Kinder, und haben sich an die Eltern gewendet, die Eltern an die Lehrer. Aber da war ich eigentlich nie so. Ich wollte es untereinander klären immer, und auch so diese Selbstständigkeit, das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Und davon profitiere ich eigentlich, dass ich jetzt mit 21 eigentlich mitten im Leben stehe, also schon eigentlich sehr, sehr früh, vom Handball leben kann und einfach, ja, schau mal, wo es führt. Ne?
Ja, ja. Ich fand das sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, weil diese Frage interessiert mich so im Großen und Ganzen für den deutschen Handball immer sehr. Was müssen wir machen mit unseren Jugendspielern, damit, ich meine, wie viele gute Jugendspieler da ist, sehen wir jetzt wieder. Vielleicht gewinnt ihr die Heim-WM. Es gab immer wieder Titel im Jugend- und Juniorenbereich, die gewonnen wurden. Und jetzt hätten wir halt gerne mal wieder einen im A-Bereich. Bei dir klang auch schon so an, ist für dich das Zentrale, einzelnen Spielern, wenn man wirklich große Talente sieht, denen die Chance gibt, über Fehler zu wachsen, würdest du sagen, das ist aus deiner Erfahrung? Du hast ja so den sehr, ich nenne es jetzt mal klassischen Weg gemacht, du warst talentiert bei einem kleinen Verein und bist dann in eine Sportschule gegangen. Würdest du sagen, das ist so dein zentraler, ich nenne es jetzt einfach mal Ratschlag oder das, was du für zentral hältst, einzelnen Spielern viel Möglichkeiten geben, Fehler zu machen, zu vertrauen, weiter zu wachsen?
Ja, auf jeden Fall. Aber klar kann ich auch die Vereine verstehen in der Bundesliga, die halt um Punkte kämpfen. Ist ja nicht umsonst so dicht alles beieinander. Aber ich finde auch, du brauchst halt für die jungen Spieler Freiheiten. Einfach in dem Sinne finde ich, wenn du gut und talentiert bist und vielleicht frühzeitig schon für die dritte Liga spielst, kriegst du vielleicht mal einen Jugendvertrag mit ein paar hundert Euro, wo du denkst, boah, geil. Aber am Ende ist vielleicht so, dass du dann halt ein gutes Angebot bekommst, weil halt die Entwicklung schneller geht, als du selbst dachtest. Und dann kommst du halt vielleicht aus diesen Verträgen nicht raus, weil dann sagen die Vereine, Mensch, hast du unterschrieben, jetzt musst du daraus lernen, jetzt bist du an uns gebunden, jetzt brauchen wir dich aber auch. Und dann stellen halt ein Stück weit dann die Vereine ihre eigenen Interessen im Vordergrund. Also ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, ob es in Dänemark oder sonst wo auch so ist. Aber ja, man hat es ja bei mir gesehen. Ich dachte auch nicht, dass ich auf einmal in die Bundesliga gehe. Auf einmal werde ich da mal ein halbes Jahr, konnte ich da schnuppern, und auf einmal sehe ich, oh, Bundesliga geht ja auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, nicht bei mir der einzige Fall. Ich glaube, ja, man muss so einen Mix finden, dass man die Jugendspieler ihren freien Lauf lässt, wenn sie es wirklich müssen, dass man die Jugendspieler einfach ziehen lässt und dass sie dann darauf folgend auch einen guten Platz haben. Also es nützt jetzt nichts, zum besseren Verein zu gehen, ohne dass man da eine Rolle hat. Also das muss schon alles gut aufeinander abgestimmt sein, wie es halt bei mir der Fall war. Und dann denke ich schon, dass wir halt in Zukunft wirklich gute Spieler rausbringen können. Weil man merkt es ja auch an David Späth, der sitzt auf der Bank, kommt im Pokalfinale und hält überragend. Der hat jetzt auch die letzten Spiele 19 Paraden, 20 Paraden gehabt. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, solche versteckte Talente, also David war kein verstecktes Talent, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es viele versteckte Talente, wo man die einfach fördern und fordern muss.
Krass, ich sehe schon, du hast da offensichtlich dir schon mehr als ein, zweimal Gedanken drüber gemacht. Was würdest du sagen, ist so in dem jungen Bereich davor entscheidend? Wie fördert man aus deiner Sicht 14-, 15-, 16-Jährige am besten? Oder was hat dir geholfen in deiner Zeit? So, was war für dich gut?
Es war in der C-Jugend so, dass wir einen Trainer hatten, der gesagt hat, wir machen nur Techniktraining, also gefühlt nur Techniktraining gemacht, das heißt Schlagwürfe, Sprungwürfe, 1 gegen 1, das konnten wir alles nicht mehr sehen, aber das musst du erst in dem Alter machen. Dann hast du halt wirklich vernünftige Grundlage und die Kraft baust du dann ab der B-Jugend, A-Jugend auf und dann ist der nächste Schritt, finde ich, Verantwortung in den eigenen Reihen zu übernehmen. Also in der eigenen Mannschaft, in der eigenen Spielklasse. Und wenn das dann geschafft ist, dann geht es auch in die nächsthöhere Spielklasse. Und da muss man halt die Belastung halt einteilen. Nicht, dass so ist, dass man jedes Wochenende Samstag, Sonntag spielen muss, 50, 60 Minuten und dann noch Schule hat. Das muss man auch wirklich auf dem Schirm haben, dass man die Jungs da nicht verheizt. Und ja, das ist halt so, dass ich weiß nicht, ob es vielleicht in unserer deutschen Kultur ist, aber man will gefühlt Leute nicht herausstechen lassen, nicht, dass sie abheben, so. Man muss, finde ich, trotzdem sich Leute suchen, wo man sagt, da ist das Potenzial, und die halt auch mal vielleicht schon mit 16 zur ersten Mannschaft schicken und mal trainieren lassen. Und klar muss man auch schauen, dass der Junge da nicht abhebt, aber gefühlt ist es vielleicht so ein bisschen in unserer Kultur, der muss in seinem Alter sein, der muss da bei den Jungs sich integrieren und muss da seine Sache machen.
Also ich finde das finde ich sehr spannend, weil mir ist so von Sander Sargosen im Ohr, so ungefähr hat er das so erzählt oder so kam es zumindest bei mir an, weil ich ihn gefragt habe, wie schaffst du das, so viele richtige Entscheidungen auf dem Handballfeld zu treffen? Der sagt, naja, gefühlt mache ich, seit ich 5 Jahre bin, übe ich das jeden Tag. Ich bin immer wieder in diese Situation gekommen. Ne? Das geht ja, glaube ich, so in die Richtung, was du auch sagst. Ne? Da muss man jemanden so halt auch mal wirken lassen, in diese Situation bringen und nicht sagen, nee, das muss alles relativ gleich sein. So, da müssen alle zusammenwachsen, sondern wir brauchen ja diese einzelnen Spitzenspieler, die halt mal
Genau,
rausstechen.
ja.
Ne? Ja.
Ja, das finde ich auch. Es war auch bei mir so, dass ich das immer gut einschätzen konnte. Also ich weiß nicht, ob das auch alle so immer können, sodass ich mir halt nichts drauf eingebildet habe, dass ich ein halbes Jahr beim BHC war. Ich kam vom BHC zurück, habe mich mega auf meine Jungs gefreut, war immer noch derselbe. Also war jetzt nicht irgendwie ein Stückchen höher als die, und wir hatten trotzdem eine tolle Zeit.
Naja, du warst ja eh schon
Und
immer ein Stückchen höher, also rein von der Körpergröße, ne?
ja,
Insofern.
das hat es dann irgendwann gelegt, tatsächlich mit der Körpergröße.
Ja. Wobei, stimmt, du bist, was bist du? 1,90?
1,89, ja, genau,
Ja.
so ungefähr.
Okay. Ja, stimmt, dann
Also.
bist du eigentlich jetzt gar nicht mehr, bist ja eigentlich relativ normale Größe, so
Genau,
für den
genau.
Rückraumrechnen, das stimmt. Dann überragst du eigentlich gar nicht mehr, was das angeht. Du hast vorhin gesagt, dir war direkt nach der BHC-Zeit aber klar, geil, Bundesliga geht. Das ging echt so schnell. Du hast gemerkt, ey, krass, das Level kann ich spielen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann es wieder gut einschätzen. Klar, das braucht Zeit, und deswegen wollte ich auch guten Gewissens zurück in die dritte Liga gehen und zeigen erstmal, dass ich in der dritten Liga dann die höchste Verantwortung übernehmen kann. Also auch viele Entscheidungen treffen, Überzahlsituationen. Das ist alles, was zur Führungskraft dazugehört. Ja, und dann kam das halt mit Hannover ins Gespräch. Und Christian Prokop hat sich auch ein paar Drittliga-Videos tatsächlich von mir angeguckt, aber hat sofort gesagt, dich will ich, dich nehme ich. Wenn du Bock hast, komm sofort.
Geil.
Das hat mir auch ein Stückchen das Vertrauen gegeben. Ja, Mensch, da ist ja einer, der voll hinter mir steht. Und das hat sich auch richtig angefühlt, dass dann der richtige Weg ist und das dann auch möglich ist, weil Christian kann ja gut mit jungen Leuten,
Ja.
und da kann man eigentlich schon ihm vertrauen, wenn er sagt, da sehe ich was, da kann ich was entwickeln. Und spätestens da war klar, in die erste Liga, dann da will ich zurück.
Geil. Und der ist ja echt, ne, hat er in Leipzig bewiesen. Nationalmannschaft war dann halt ein bisschen anderes Thema, aber zeigt er jetzt auch wieder. Ist der in Hannover, zeigt das jetzt auch wieder? Würdest du sagen, der ist so ein einfach ein Top-Ausbildungstrainer?
Ja, also wie ich erwähnt habe, es gibt ja keine Patentlösung
Ja.
für ein Trainer sein, aber der sucht sich die Leute raus, wo er meint, mit seiner Art und Weise kann er halt was schaffen, kann er halt was entwickeln. Und zum Beispiel die Freiheiten, die er gibt, die kann ich super mit umgehen, weil das komplette Gegenteil, sage ich mal, ist der spanische Trainer, der halt einfach alles vorgibt, und damit kommen manche Spieler nicht klar, die anderen wiederum besser. Und sage ich mal, für die Leute, die er sich raussucht, ja, sieht man ja, kommen dann halt wirklich Top-Spieler eigentlich raus.
Ja,
So
ja, ja.
Franz Semper, der war zwar verletzt, aber was, wenn er nicht so eine lange Leidenszeit hätte, vielleicht wäre er jetzt eine
Ja.
tragende Säule der Nationalmannschaft. Das kann man zwar nie wissen,
Absolut.
aber
Aber der war top
man
in Leipzig. Absolut
ja,
deiner
genau.
Meinung. Ja.
Und ja, der gibt halt auch das Vertrauen. Wie gesagt, der schmeißt dich ins kalte Wasser. Also
Aber das heißt, wenn Carlos Ortega noch Rückentrainer gewesen wäre, wärst du da nicht hingegangen?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Nein,
Aber
ich meine nur, weil du meintest, es gibt, also habe ich auch mal gehört, ich habe mit Kai Häfner zum Beispiel mal drüber geredet, der hat gesagt, der, ja, von dem, wie du sagst, kriegst du halt sehr klar die Vorgaben, was zu spielen ist sozusagen.
Ja, genau. Weil ja, manchmal ist es bei mir auch so, wenn ich zu viel Vorgaben kriege, dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren, das vernünftig zu machen, sondern ich stelle mich schon vorher darauf ein, das muss ich so machen.
Ja.
Und dann gefühlt vergesse ich, diese Sache richtig zu machen. Und vielleicht, also ich mag diese Entscheidungsfreudigkeit, diese Kreativität, dieses spontane einfach auf die Situation reagieren, das liegt mir eigentlich und darauf ist auch unser Spielsystem halt ausgelegt, weil das auch Marian sehr gut beherrscht und ein Jonathan Edwardson.
Mhm.
Und ja, ich bin mal gespannt auf den Thielen, den wir nächstes Jahr bekommen, aber der soll ja auch so ein Spielerprofil haben, also wird es eine sehr, sehr interessante Mannschaft wieder nächstes Jahr.
Ist der das, ihr kriegt ja, glaube ich, einen aus, jetzt warte mal, ihr kriegt einen von Celje, ist das
genau,
der?
Genau, das ist er, ja, der Mittelmann, genau.
Und dann kommt noch einer aus Dänemark, ne?
Genau, der Simon Garde, der Torwart. Und dann kriegen wir ja aus Wetzlar Adam Nyfol.
Ja,
als Kreisläufer.
Genau. Ah ja, und Garde wird dann der Ebner-Nachfolger sozusagen. Das heißt, hast du ihn schon angerufen und gesagt, dass er mit dir Kaffee trinken und absolut sagen muss?
Noch nicht, aber.
Damit du nicht in ein Loch fällst.
das müssen wir noch hinbekommen, aber. Das wird, denke ich mal, wenn wir uns alle dann kennenlernen, zur Vorbereitung statt.
Mit den Dänen, gefühlt, ich habe noch keinen unfreundlichen Dänen kennengelernt. Die sind echt, die sind gefühlt alle sehr cool. Zumindest die ich bisher aus dem Handball kenne.
Genau, die Dänen und Schweden bei uns. Also ein Jonathan Edwardson ist ja auch ein sonnenscheinende Person gefühlt.
Ja, ja.
Also
ja,
wirklich ja. Ein toller Junge und macht halt sehr, sehr viel Spaß mit der Mannschaft da.
Ja, ja. Renas, was würdest du sagen, wer war, du hast vorhin schon mal gesagt, du hattest tolle Jugendtrainer beim SCM. Würdest du sagen, gibt es so einen, der am prägendsten war?
Ja, ich denke schon, der hat mich halt über die ganze Jugendzeit nahezu begleitet. Das war Julian Bauer, das ist auch aktuell der A-Jugendtrainer aus Magdeburg. Ja, der hat mir einfach meine Art und Weise, Handball zu spielen, ein bisschen in die Wiege gelegt. Halt, auch wenn ich in Magdeburg ausgebildet wurde, geht es in der Jugend trotzdem noch um Rückraumwürfe und Zusammenspiel mit Kreis. Also das haben wir schon alles wirklich sehr, sehr gut entwickelt und trainiert, sodass ich halt einfach ein Vollpaket, glaube ich, an Fähigkeiten habe und Abwehr spielen möchte und Abwehr gut spielen möchte. Und dass ich halt einfach Rundum-Paket habe, dass ich, sage ich mal, ich möchte gar nicht der beste Spieler der Welt sein oder werden, nicht immer 10 Tore werfen, sondern vielleicht der beste Spieler, den ein Verein verpflichten kann. Dazu gehört ja viel mehr, gehört ja das auch Menschliche dazu, gehört nicht nur Tore werfen, sondern eben wie integrierst du dich ins Spielsystem vom Trainer, wie schaffst du es, seine Ideen umzusetzen und ja, wenn du halt viel von allem dabei hast, dann hat es auch der Trainer einfacher, mit dir zu arbeiten und dann kannst du dich auch viele Sachen einstellen.
Wie arbeitet Julian Bauer? Wie ist der so als Trainertyp?
Tatsächlich ein sehr moderner. Also der bildet sich auch weiter und guckt neue Trainingsformate sich an und versucht, das dann bei uns umzusetzen. Wir arbeiten oder haben da auch, was Entscheidungstraining angeht, so mit Lichtern gespielt. Das heißt, man hat eine Voraktion, du gehst 1-1 zur Hand, springst in die Luft und vor dir ist ein Airbody. Und an dem haben wir so Lichter dran gemacht, zum Beispiel grün und rot. Und wenn das gerade grün leuchtet, spielst du zum Linksaußen und wenn das rot leuchtet, spielst du zurück zum Rechtsaußen.
Krass, okay.
Und dann musst du dich vielleicht in der Luft gerade noch umentscheiden. Also du musst, der möchte, dass du halt voll zum Tor gehst, volle Torausstrahlung hast, aber musst halt noch währenddessen andere Dinge beachten und auch das Tor. Oder zum Beispiel auch drei Farben. Zwei sind für Pässe, eines für Wurf. Da musst du dich halt auf alles einstellen und sehr, sehr spontan sein.
Also. Krass. Und der blinkt erstmal grundsätzlich in einer Farbe und schaltet dann eventuell nochmal die Farbe um?
Nee, also ja, der blinkt einfach, wurde einprogrammiert, der blinkt 2 Sekunden grün, 1 Sekunde rot, dann vielleicht 3 Sekunden blau. Also du läufst schon an, der fängt schon an zu blinken und dann musst du halt im richtigen Moment entscheiden. Und ja, ich glaube, das ist schon eigentlich eine richtig coole Trainingsform. Also es macht dann auch richtig Spaß und da gehst halt in die Wettkampfform manchmal mit den Jungs. Und das war schon eigentlich richtig cool, ja.
Sehr, sehr geil. Und also offensichtlich ein sehr innovativer Typ und das weißt du noch nicht, das weiß sogar noch kaum jemand, Aber es wird heute bekannt gegeben, dass er Nachwuchstrainer der Saison 2022-23 ist.
Ach Quatsch, ja. Ja, dann Julian, falls du hier auch mithörst, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das hat er sich richtig verdient und ja, den hätte ich auch schon letztes Jahr zur Wahl gestellt.
Seinen Vorgänger hatten wir ja im letzten Podcast,
ja, genau.
Der die Junglöwen fit gemacht hat, Daniel Hase. Also ja, Glückwunsch, coole Geschichte und sehr geil, dass wir jetzt mit dir auch den perfekten Mann hatten, der uns mal erklären konnte, wie Julian Bauer so arbeitet. Also Glückwunsch an den Nachwuchstrainer der Saison, genau. 2022-23 und die Blinklichter haben vielleicht einen Teil dazu beigetragen.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Renas, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, was in Hannover noch so kommen soll. Du hast aber auch so einen zweiten Weg neben dem Handball. Du hast schon gesagt hier, dass die Notenstimmen in der Schule war immer wichtig in Magdeburg und du machst ein BWL-Fernstudium.
Genau, das habe ich in Magdeburg angefangen, an der normalen Uni. Und aufgrund halt des Wechsels musste ich halt auch mein Studium verlegen. Und ja, ich habe halt sehr früh gemerkt, dass im Profibereich das halt eben nicht mehr alles an Uni und Schule angepasst ist, was halt noch in Magdeburg im Jugendbereich der Fall war. Und dann war die einzige Lösung Fernuni. Und dann aufgrund von Kontakten studiere ich jetzt an der privaten Uni in Göttingen, die mich da auch unterstützen, auch finanziell nochmal mir ein bisschen Zuschuss geben. Und ja, das hat alles eigentlich ganz cool gepasst. Nur du lernst halt keine Leute kennen. Du sitzt halt alleine vor dem PC das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran, aber das ist jetzt nicht anders zu lösen. Und wie gesagt, mit der Ausbildung neben dem Handball, die ich unbedingt machen möchte, damit ich halt frühzeitig weiß, in welche Richtung es gehen kann. Zum Beispiel, was mich als Geschäftsführerwesen oder sportlicher Leiter im Sport sehr interessiert. Dass ich da schon mal auf jeden Fall eine gute Grundlage habe.
Okay. Also auf gut Deutsch, mit langem Anlauf sägst du schon ans Möhres Stuhl.
Ja, und wenn ich dann vielleicht meinen letzten Vertrag bei Hannover unterschreibe, dann werden die Leistungen dementsprechend, dass man einen Rauswurf des sportlichen Leiters deckt.
Nein. Geil, das ist ein riesen Masterplan für in 15 Jahren.
Ja, genau.
Nee, aber finde ich geil. Okay, also und deswegen auch, das hätte mich noch interessiert, warum BWL, aber du kannst dir schon vorstellen, irgendwann so in die Management-Richtung und gerne auch im Sportbereich zu gehen, kann man so sagen.
Genau, im Optimalfall, ja, weil mich schon alles das Drumherum sehr interessiert. Ich war auch immer bei FIFA immer, hatte ich auch immer richtig Bock, so eine Zweitligamannschaft zu nehmen und die dann in die erste Liga
mit, ach geil.
Genau, mit Verpflichtung und alles. Daher kommt das alles.
Ja. Quatsche schon manchmal. Ich meine, du hast ja wirklich noch ewig Zeit. Also deine Karriere steht ja zum Glück ganz am Anfang noch, aber quatsche zum Beispiel mit Smöre oder irgendwem schon mal über sowas oder ist das noch ein bisschen früh, um sich schon mal so in Management-Sachen reinzudenken?
Nein, eigentlich quatsche ich da gar nicht drüber. Also in der Zeit beim BRC habe ich mal den Teambetreuer gefragt, ob ich denn mal in die Geschäftsstelle kann, so nebenbei mir mal das angucken kann, wie alles läuft. Aber es hat leider wegen Corona dann im Endeffekt nicht funktioniert.
Stimmt. War Zeit. Ja, dafür.
Aber ja, man hat ja eigentlich ein gutes Netzwerk und wenn man wirklich Interesse und Lust hat, jetzt nach dem Studium, kann man sicherlich auch mal beim Sponsoren mal reinschnuppern in irgendeiner Management-Ebene. Und ich glaube, so ohne Uni wüsste ich auch jetzt nicht, was ich so neben dem Training alles so tun soll. Ich glaube, da tut mir das Studium gut und wenn ich damit fertig bin, dann suche ich mir auch nochmal was anderes, was ich halt neben dem Handball noch mache. Also jetzt kein Job oder so, sondern einfach noch eine Nebenbeschäftigung, sage ich mal.
Wobei, cool. Hast du gar nicht so ein Zeitfresser-Hobby? Zeitfresser-Hobby? Das war das richtige Wort, was ich gesucht habe. Bei mir ist es zum Beispiel Videospiele. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich davon fernhalte. Das mache ich eigentlich nur im Sommer, wenn ich gerade nicht arbeite. Weil wenn ich damit neben der Arbeit anfange, dann frisst es zu viel Zeit. Also das hast du gar nicht so, sondern du suchst dir dann aktiv eine sinnvolle Beschäftigung wie ein Studium. Das ist ja echt cool.
Genau. Ich bin da sehr flexibel. Ich habe mir auch tatsächlich in der Corona-Zeit ein Klavier angeschafft, weil ich hatte es leid, die PS4 anzumachen, wirklich. Ich konnte das nicht mehr spielen.
Ja.
Und da war ich halt in Solingen, wie gesagt, alleine und du hast halt ein oder zweimal Training am Tag und sonst sitzt du halt in der Wohnung und noch am besten in Isolation. Da habe ich mir so ein bisschen.
Gab's damals viele, ja.
Genau. Da habe ich mir damals so ein bisschen das Klavierspielen beigebracht, so selber mit Videos gucken auf YouTube. Habe ich mir ein paar Lieder zurechtgelegt. Die kann ich jetzt nicht mehr ganz, weil jetzt die Zeit dann man sich doch nicht nimmt, weil das schon sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also ich saß wirklich 3, 4 Stunden oder 5 Stunden am Tag am Klavier und habe mich da selber probiert.
Ja.
Aber ja, da war ja wirklich viel Zeit und da hatte ich auch die Geduld aufgebracht. Ja, von dem her suche ich mir immer mal wieder was Cooles nebenbei.
Aber jetzt, wo es wieder möglich ist, gehst du dann doch lieber raus und triffst Leute, als Klavier zu spielen.
Genau, auf jeden Fall. Also dann während der Corona-Zeit hat man schon gemerkt, dass man schon ein sehr geselliger Mensch ist und gern unter Leuten ist, unter seinen Freunden, dass man gerne rausgeht, sei es in eine Bar oder halt mal wie jetzt die Abende bei Domenico. Das hat schon sehr gefehlt und ja, so suche ich mir also viele Sachen raus. Klar, manchmal spiele ich auch noch die PS4, aber ja, das ist so eher seltener. Das mixe ich mir alles zurecht, so nach Lust und Laune.
Ja, sehr cool. Renas, über ein anderes Hobby von dir reden wir gleich noch. Ein ganz kurzes Päuschen. Ich danke dir schon mal sehr für alles, was du uns so über deinen Werdegang und deinen Karriereweg und die Zukunft erzählt hast. Smöre, sei vorgewarnt. Mach lieber nochmal 2 Holzbeine ran an deinen Stuhl. Und dann hören wir uns gleich wieder mit den 7 schnellen Fragen und der letzten Rubrik zum Abschluss.
Jawohl, bis gleich.
Edas, ich hoffe, jetzt bin ich richtig informiert. Du kochst ganz gerne, habe ich mir sagen lassen.
Das
was,
auch.
Also. Was ist das Chefgericht von Chefkoch Uschins?
Das ist tatsächlich so ein bisschen sportlergerecht ausgerichtet. Ich esse wirklich sehr, sehr viel alles, was mit Hühnchen zu tun hat und Hühnchenreis oder Hühnchen mit Nudeln. Und ja, ich bin ja mit 13 raus aus dem Elternhaus und dann hatte ich mit 17 meine erste WG. Und alles fing an mit Fertigtüten, so von Knorr, sowas. Das habe ich mir dann abgewöhnt und dann habe ich erst viel mit Sahne gemacht. Und aus Sahne wurde jetzt zum Beispiel fettarmer Frischkäse und Gemüsebrühe, so als kleine Soße mit Tomatenmark. Da habe ich mich immer ein bisschen sportlicher da in die Gerichte, habe ich die ein bisschen verändert, sodass es auch ein bisschen sportlergerecht ist. Aber sonst mache ich auch sehr gern Burger. Das dann wirklich, wenn ich genießen will und wenn ich mir was erlauben will, dann mache ich mir selber auch Burger mit eigener Soße.
Geil. Das Guilty-Pleasure-Gericht sozusagen.
Genau.
Sehr cool. Aber top. Also da, du scheinst ja echt schon einen guten Kochweg hinter dir zu haben. Renas, die Wahl läuft noch, das habe ich euch im Intro dann schon gesagt, was ich ja immer erst nach der Folge aufnehme. Ich glaube noch bis morgen die MVP-Wahl. Wer ist für dich der DKB-Spieler der Saison in der HBL?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube Niklas Landin. Ich glaube, Kiel wird nächstes Jahr schon Probleme haben. Wenn da mal nicht auf einmal regelmäßig 18, 19 Paraden zustande kommt. Und wir haben es ja selber gesehen, wenn uns ein Domenico Ebner 16 Paraden und 45% hat, da gewinnst du auch Spiele, da brauchst du im Angriff nicht so gut zu spielen. Also das rettet, ein Torhüter rettet schon einem häufig den Hintern. Und es ist halt meisterschaftsentscheidend, meiner Meinung nach. Deswegen Niklas Landin.
Ja, gestern, er hat sich noch mit einer letzten Parade verabschiedet. Krass wäre halt, wenn, das kam gestern auf, sollte wirklich der Nachfolger, jetzt nicht direkt, aber demnächst Perez de Vargas werden.
Ja.
Dann haben sie, glaube ich, eine ganz gute Chance. Das ist gefühlt der eine Mensch auf der Welt, dem man es zutraut, Landin zu beerben. Oder hättest du noch einen anderen im Kopf?
Ja, das sehe ich genauso. Also Perez de Vargas auch finde ich super coolen Torhüter. Also schaue ich dem immer gerne zu in der Nationalmannschaft.
Ja. Schauen wir mal. Ich drücke da den Kielern alle Daumen, aber dass es nicht ganz unmöglich ist, hat Viktor Schilage gestern schon mal so ein bisschen verraten. Redas, das kommt jetzt für dich wahrscheinlich, und ich weiß auch gar nicht, ob es da nur mir so geht oder doch ein paar anderen auch so, aber gibt es einen Trick, um Lettland und Litauen auseinanderzuhalten? Gefühlt ist für mich so, Estland, das kriege ich immer hin, aber so Lettland, Litauen, das schmeißt man irgendwie immer zusammen.
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich gar nicht beantworten, weil es für mich eigentlich ganz klar ist. Da ist es schwierig für mich, die andere Sichtweise
Ja,
zu sehen.
ja, ja.
Sichtweise. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich
Okay.
wirklich nicht.
Ja,
Kann ich
du
nicht
bist damit
beantworten.
aufgewachsen für dich. Ist so, sind
Ja.
die Länder sich eigentlich sehr ähnlich oder wirkt das nur so aus der deutschen, also meiner Sicht, sage ich mal, ich war ja noch nie in einem der beiden Länder.
Ich würde schon sagen, es ist halt viel grün in allen baltischen Staaten. Sage ich mal, wenig Bevölkerung, aber viel Land. Ich glaube, in dem Sinne ähneln die sich, aber von der Kultur kann ich das wirklich wenig einschätzen, weil ich gerade mal die lettische Kultur kenne. Aber alles, was drumherum ist, nicht. Aber bei oben auf dem Land habe ich auch gut und gerne 4G.
Okay, ja, da sind wir halt die absolute Einöde in Deutschland, ne? Das ist teilweise, oh Gott, aber lass darüber nicht sprechen, da fange ich nur an, mich zu ärgern.
Genau.
Das wäre, glaube ich, letzter in ganz Europa. Gibt es eigentlich auch einen schönen Ort in Hannover?
Ja, tatsächlich die grünen Parks, die grünen Wälder in der Stadt oder der Maschsee, der ist auch sehr, sehr berühmt in Hannover, ist ein künstlicher See und
So geil, das kommt von allen immer. Also,
ja.
du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus, ne? Also, dass man, dass viele sagen, ah, Hannover, das ist doch, da ist ja gar nichts und keine Ahnung. Ich finde das immer so witzig. Der Maschsee, auf den einigen sich dann doch alle, oder? So als das
Ja,
heimliche Zentrum von Hannover.
das ist, da kannst du alles machen, wirklich. Ich habe da ja mit im Hotel gewohnt viele Monate, weil ich halt einfach keine Wohnung in Hannover gefunden habe. Der war direkt am Maschsee und dann hatte ich immer einen schönen Ausblick auf den See. Aber sonst kannst du bei Sonnenuntergang da dich mit deiner Pizza und Freunden hinsetzen oder kannst Tretboot fahren. Also wirklich, das ist schon eine coole Aussicht und sehr, 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 sehr grün alles, ja.
Boah, aber das wird Hotel, wie lange geht das? Wann wird's nervig? Ich habe nie lange in einem Hotel gewohnt.
Ja, ich war tatsächlich 5 Monate.
Boah, krass. Schon mal.
Und so, also die ersten ein, zwei Monate denkst du dir, boah, geil. Aber dann irgendwann wird es auch schon wieder ja, eintönig. Also klar, meckern auf einem hohen Niveau, aber sag ich mal so, die Speisekarte ist jetzt auch nicht Sportler ausgerichtet, auch
Ja,
nicht.
klar.
Es ist halt eindimensional und dann war ich schon froh, wieder in der eigenen Wohnung zu sein, das kochen, was ich, worauf ich Lust habe und auch mal gesund kochen. Ja, klar, können sich manche nicht vorstellen, weil Hotel ist ja für viele so vielleicht Urlaub und
Ja,
Entspannung und
genau.
Belohnung.
Ja.
Und ja,
Aber ist das noch was
für
anderes?
uns ist es völlig normal.
Ja.
Also Hotel ist für uns Alltag gefühlt, ja.
Ja, klar. Das wird ja jetzt auch noch mehr, ne?
Ja,
Hannover
das stimmt.
goes Europe.
Das, ja. Da
Wo
bin ich
willst du
sehr
am
gespannt.
liebsten hin? Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten, aber gäbe es so eine, wenn du es dir einfach aussuchen könntest, was wäre die Stadt, Schrägstrich, die Halle, wo du sagen würdest, die hätte ich am liebsten?
Vielleicht aus persönlichen Sichtpunkten wäre es echt mega, wenn wir die erste Quali-Runde in Lettland spielen, aber das glaube
Ja.
ich nicht. Aber ansonsten, ja, schon Skandinavien. Also, weil ich auch ein Fan von den skandinavischen Ländern bin. Ich finde Dänemark richtig cool als Land. Und die haben ja auch eine mega Fankultur. Also gerade Dänemark ist, wenn du die Nationalmannschaft spielen siehst oder auch Aalborg zum Beispiel, gucke ich Champions League alle in roten T-Shirts oder GOG, die Halle ist komplett gelb-orange. Das ist schon echt richtig cool immer.
Geil. Gelobt hast du ihn schon genug. Was ist am nervigsten an Christian Prokop?
Ja, das muss ich mal überlegen. Das kann ich gerade echt nicht beantworten. Ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, nicht nervig, aber speziell. Er hat auch so ein bisschen ein Augenmerk darauf, wie man sich gegenüber den Schiedsrichtern präsentiert. Der hat auch ein Gefühl für verschiedene Schiedsrichterpaare und ist auch so ein bisschen der Meinung, wenn man sich auch im Sinne von wie man Handball spielt, wie man auftritt und wie man auch kommuniziert mit den Schiedsrichtern, dass man da schon vielleicht den einen oder anderen 50-50 für sich holen kann. Und vielleicht für manche älteren Spieler, die schon jahrelang in der Bundesliga spielen, ist es vielleicht ein bisschen nervig. Aber so, ich glaube schon, das unterschätzt. Also ich dachte, ich habe auch erstmal komisch geguckt, so, als er das so als Aspekt bei der Videositzung hatte. Aber so gerade für jungen Spieler ist, glaube ich, das schon enorm wichtig, weil ich habe schon beim BRC gemerkt, du
kommst neu in die Liga rein und wenn irgendwas blöd aussieht, sofort Abpfiff. Dann kriegst du sofort den technischen Fehler oder keinen Freiwurf. Ja. Und Christian erzieht uns da in dem Sinne, wie wir dann vom Auftreten in der Bundesliga spielen sollen.
Das krass, okay. Was also, jetzt natürlich wieder, aber ich glaube, das wissen auch alle hier. Ich durfte ihn ja schon mal zu Gast haben, dass ich Christian Prokop total schätze, aber dann hast du das schön in was Positives wiederum gedacht. Aber total spannender Aspekt, wusste ich auch noch nicht, dass der, aber sieht man mal wieder, wie detailversessen der arbeitet, ne?
Auf jeden Fall. Und für einen jungen Spieler ist ja manchmal beim Selbstbewusstsein, wenn es noch nicht ganz so da ist, ein Riesenunterschied, ob du eine 3 von 5 hast und einen technischen Fehler oder eine 2 von 5 und 3 technische Fehler.
Klar.
Und vielleicht die Hälfte davon 50-50.
Ja,
so, und
absolut. Redas, wie wäre es für dich, wenn du nochmal mit der deutschen Mannschaft gegen deinen Vater als lettischen Trainer spielen dürftest? Wäre das ein kleiner Traum?
Das wäre eigentlich ein absoluter Traum, ja. Das wäre super. Da haben wir mal schon früher mal drüber gesponnen, so einfach nur Spaß, als der lettischer Nationaltrainer war. Da hat er gesagt, wenn du mal A-Nationalmannschaft spielst und ich noch Trainer bin, dann können wir richtig anstoßen.
Ja. Aber von ihm wird es wahrscheinlich kein Comeback geben oder doch denkbar?
Das weiß ich nicht. Ich denke nicht in absehbarer Zukunft.
Ja, alles klar. Redas, dann nur noch abschließend die obligatorische Gastempfehlung. Was würdest du sagen? Du kennst ja vor allem viele junge Handballer gut, aber du darfst natürlich nennen, wen du willst. Wen sollten wir mal einladen hier bei Hand aufs Harz?
Ja, du hast schon richtig gesagt. Ich finde, wir haben ein paar Spieler in der Bundesliga, die vielleicht in den nächsten Jahren die tragende Rolle spielen und die man vielleicht näher kennenlernen könnte. Und naheliegend wäre da auch wirklich David Speth.
Ja. Mhm. Ja. Und der geht ja auch, glaube ich, sehr... Der ist ja ähnlich wie du, dass er auch zu dem steht, was er so, dass er was kann und dass er offen rausgeht, ne? So habe ich ihn bisher wahrgenommen.
Genau, und sonst, also ich finde, dass wenn man so einen guten Mix zwischen Selbstbewusstsein und Bodenständigkeit hinbekommt, ist es optimal. Ich glaube, es tut einem selber gut. Und da ist er auch wirklich ein sehr bodenständiger, offener Junge und der auch halt weiß, was er kann. Und das ist halt die Voraussetzung, finde ich, wenn man Bundesliga spielen will. Sehr man muss wissen, was man kann.
Das vielleicht noch abschließend. Was würdest du ihm denn eigentlich raten? Appelgren, Bierlehm, da hat er schon 2 Raketen vor der Brust.
Als Alternative?
Ja, wird es da bleiben, woanders hingehen?
Ich würde ihn zu uns lotsen, weil zu meiner jungen Mannschaft, wenn ich ehrlich bin.
Cool.
Ja. Der würde bei uns auch gut reinpassen.
Hast du schon mal vorgefühlt, ob er sich Hannover vorstellen kann?
Da gab es schon mal interne Gespräche zwischen mir und David, ja.
Sehr gut, okay. Den Inhalt lasse ich jetzt bei dir, das geht uns noch nichts an, aber
nein,
wenn die Meldung irgendwann bei Handball-Leaks oder bei Michalczyk-Leaks über den Ticker kommt, dann weiß ich, wer das alles angestoßen hat.
Ja, also wir haben auch ein bisschen drüber gelacht. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Typ, den man gerne in der Mannschaft hat, ja.
Sehr cool. Und dann gucken wir mal, dass wir den auch hier mal vors Mikro kriegen. Edas, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Erfolg für das, was jetzt folgt. Für dich geht es ja heute schon los mit der Nationalmannschaft. Ganz vielleicht sehen wir uns ja sogar mal in der Halle. Ich gucke mal, ob ich das untergebracht kriege. Sonst schaue ich auf jeden Fall im Fernsehen mal rein und wünsche euch echt alles Gute fürs Turnier. Das wäre natürlich raketengeil, wenn ihr das zu Hause gewinnen würdet.
Genau, wir freuen uns. Vielen Dank.
Danke dir. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören für mal wieder eine lange Saison. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Der THW ist deutscher Meister. Minden leider raus aus der Bundesliga, genau wie Hamm. Aber all das bereden wir dann als Vorschau auf die nächste Saison, wenn es wieder losgeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommer. Danke für die Treue über eine weitere Saison. Hand aufs Harz hinweg. Ich hoffe, wir haben euch hier immer gut unterhalten. Und alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.